kritisiert mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann.
Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute mit einem fantastischen Tobias Escher. Wir freuen uns sehr über eine pickepackevolle Sendung. Wir beide sind heute alleine. Das ist die geballte Kompetenz und ich vereint in einer Show. Wir haben viele Themen zu beschnacken. Unter anderem interessiert uns natürlich auch, was sagt eigentlich Uli Hoeneß zu dieser Sendung? Denn er hat sich tatsächlich geäußert auf einer eigenen Pressekonferenz. Was er gesagt hat, das erfahrt ihr gleich nach nur einem Spot.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Ja, da sind wir. Schön, dass ihr auch mit uns seid. Montagabend. Kann es etwas Besseres geben als diese Supershow? Ich glaube kaum. Was hast du mit deinen Haaren gemacht?
Abgeschnitten. Jetzt nach 10 Wochen mal wieder, nachdem ich 5 verschiedene Friseurtermine absagen musste, weil immer irgendjemand krank war. Meistens ich. Habe ich jetzt das nochmal geschafft, wieder halbwegs wie auszusehen wie ein Mensch und nicht wie ein Orang-Utan.
Für mich bist du immer Data.
Data?
Ja, du musst für mich immer Data sein.
Was ist Data für eine Frisur?
Der hat auch so eine ähnliche Frisur wie du, glaube ich. Naja, in jedem Fall bist du heute Data, der mit vielen Fakten glänzen wird. Denn wir sind heute ein bisschen in abgespeckter Runde da, machen uns das hier gemütlich, reden natürlich trotzdem über den abgelaufenen Spieltag. Kleiner Disclaimer, ich habe leider nicht so viel sehen können. Ich habe ja gestern auch in Löberich gearbeitet beim Pen & Paper.
Ich sende das Pen & Paper.
Ja, dankeschön. Das war ein fantastisches Setting. Also holt es gerne nach, wenn das VOD kommt. Allein, was die da aufgebaut haben an Kulisse, das habe ich seit Azuka gar nicht mehr in dieser Qualität gehabt. jetzt reden wir über Fußball.
Ja.
Heute
muss vielleicht einmal kurz sagen, dass Etienne heute leider fehlt.
Ja, Etienne ist nicht da.
Ich
könnte ruhig sagen, warum. Er war schon auf dem Weg hierher und dann hat er nochmal das Recap gesehen vom Frankfurt-Spiel. Und kann man auch sagen, hat einen Herzinfarkt gekriegt.
Ja.
Und musste mit Rollerblades quasi ins Krankenhaus gefahren werden.
Ja.
Kam so Rollerblade.
Ich möchte aber auch jetzt hier nicht, dass du das hier falsch machst. Etienne Gardy ist nicht Täter, er ist nicht Opfer, er ist Täter. Der Etienne Gardy hat in den letzten 8 Jahren bei Rocket Beans TV fast 2 Millionen Euro an Honorar bekommen. Für 15 bis 20 Bundesliga-Sendungen hier. Er hat Anfang 2017 diesen Vertrag, ja, nach einer Auseinandersetzung mit Nico Backspin, wo es auch um Presse- und Fernsehauftritte ging, hat er hingeschmissen. Und jetzt dieser Auftritt am Wochenende, letzte Woche beim Podcast von Jan Köppen, der hat dazu geführt, dass du, ich und Nico Backspin uns zusammengesetzt haben. Wir haben dann ganz klar gesprochen, beschlossen, ihm nahezulegen, nicht mehr in den Ehrengastbereich zu kommen. Denn er hat in einer unsäglichen Art und Weise Rocket Beans TV beschädigt mit seinem Verhalten.
So. Volle Breitenarbeite. Ja, fantastisch. Tobias Escher, das war nicht einstudiert. Das war weder abgelesen noch vorbereitet noch einstudiert. Ich bin auch überrascht, genauso wie ihr. Ganz kurz, Eddie kann leider heute nicht da sein. Er entschuldigt sich, aber er ist hoffentlich nächste Woche wieder dabei. Und Nico, der hat ja noch so einen Zweitjob. Und,
hat er noch.
Und außerdem hat Bremen auch verloren. Das ist für ihn natürlich auch mal so ein kleines Motivationsproblem, was er dann hat. Aber wir schaffen das quasi heute auch mal zu zweit.
Ja.
So, schön. Schöne Rede. Du spielst damit natürlich an auf den Ausschluss Paul Breitners, seines langjährigen Freundes, Mannschaftskollegen, Bayerngenossen Uli Hoeneß, der hat ihn einfach aus der Ehrentribüne verbannt. Was ist da passiert?
Ja, ich bin natürlich darauf an, ich bin natürlich geschickt auf das Thema übergeleitet. Natürlich, weil ich auch eine Verantwortung für diese Sendung habe und seit ich bei Spiegel Online arbeite und da auch ein bisschen Einblick in die Klickzahlen habe und halt sehe, wie viel verdammt nochmal ihr da draußen, ihr seid alle selber schuld, ihr klickt alle diesen Hoeneß-Scheiß. Millionenfach, das ist kein Witz, millionenfach wird dieser Scheiß geklickt und das interessiert die Leute anscheinend. Deswegen habe ich gedacht,
ja, weißt du, warum das so ist? Hoeneß ist so der Außenflügel, so des Gossip, Areals der Fußball-Bundesliga. Fußball ist ja eh, ist ja im Prinzip so ein bisschen auch wie so In-Touch oder so weiter. Ist ja was völlig Virtuelles irgendwie. Und Hoeneß ist einfach so eine, der ist wie Joe Gerner oder so bei Gute Zentrale. Das ist halt einfach so eine Person, die halt diesen Gossip so geil bedient und befüttert. Und deswegen, glaube ich, zieht er auch seine Klicks an. Und der ist natürlich auch ein Typ, ey, was der alles gemacht hat. Ich meine.
Ja. Ich finde das super interessant, weil das ist einerseits. Ich finde man das ja, auch ich persönlich muss es geschehen, finde das ja unfassbar faszinierend, was er immer sagt. Und du schüttelst halt jedes Mal den Kopf und du liest halt doch immer wieder, was hat Hoeneß jetzt da wieder für einen Unsinn erzählt. So.
Ja.
Was hat Hoeneß da wieder, Paul Breitner ist Täter, kein Opfer. So, Mann, musste ja kommen. Oder zu dem Fan, zu dem er gesagt hat, was hat er da gesagt? Es wurde der Versuch unternommen, meinen tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und jetzt Präsident zu beschädigen. Von diesem einen kleinen Popelfan da auf der ersten.
Uli Hoeneß hat gesagt. Na, ganz kurz. Es wurde versucht, meinen tadellosen Ruf zu beschmutzen. Das hat Uli Hoeneß gesagt.
Und er war schockiert. Er war total überrascht. Und deshalb ist er auch sehr glücklich, dass er nicht reagiert hat. Denn darauf hat ein ganz kleiner Teil dieser Gruppe gewartet. Dann wäre genau das Chaos entstanden, das ich beim FC Bayern noch nie erlebt habe. So, aber so, das ist halt ein Wandeln. Er ist ja so ein Wandelter. Das ist, du denkst dir eigentlich, das ist nicht mehr zeitgemäß. So. Das war vielleicht mal vor 20 Jahren war das noch cool so, da konntest du nämlich halt da sowas erzählen. Heutzutage hat jeder ein Smartphone, selbst wenn er da zu einem Fanclub nach hinter Tupfing fährt, ist und dann sofort 10 Leute mit dem Smartphone, das ist im nächsten Moment Internet, alle haben eine Meinung dazu und finden das alle blöd. So, aber andererseits verkörpert er dadurch, dass er es doch trotzdem noch diese Sachen sagt. Man denkt sich halt immer so, Mann, ist der stecken geblieben? Aber er verkörpert doch auch irgendwie so eine Sehnsucht nach dieser Zeit, so ein bisschen, wo halt du doch noch sowas gesagt hast. Weißt du, verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich, die gute alte Fußballzeit, als man noch mit 16er Alustollen auf schlechten Acker rumgegrätscht ist. Absolut.
Ja.
Aber der Fußball hat sich sehr rasant weiterentwickelt. Und wie du richtig sagst, Uli Hoeneß ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und auf der einen Seite, also ich bin überhaupt kein Uli Hoeneß-Fan in irgendeiner Form. Ich bin ja nicht mal Bayern-Fan oder so. Aber was man ihm zugestehen muss, er ist halt wie so ein Altvorderer. Irgendwie so, oder wie die letzten Ents irgendwie. Du reitest da durch Rohan in den Wald rein und die letzten Ents, die machen da ihr Enting hier, Rummenigge und Hoeneß, und du weißt so, die Welt geht unter und die werden die letzten ihrer Art sein. Und das ist irgendwie diese Riege da bei den Bayern. Die werden natürlich irgendwann auch mit neuen Leuten ersetzt werden. Das werden Leute sein, die haben nicht dieses, weiß ich, soll ich es Charisma nennen oder wie, dieses Potenzial auch für Geschichten einfach. Das werden irgendwelche professionellen Leute sein, die irgendwie gute Arbeit machen, wahrscheinlich.
Ja.
Und das, Hoeneß steht für mich auch so für diesen Streit mit Christoph Daum, mit Willy Lemke und so weiter. Da ist so viel Fußballgeschichte, was sich an diesem Menschen irgendwie auch anhaftet. Und von daher genieße ich das Entertainment so aus der Distanz. Finde ich das ganz spannend. Das gehört irgendwie ein Stück weit dazu. Und ich glaube, wenn er weg ist, dann gibt's auch weniger Geschichten.
So,
dann wird man erstmal sagen, ja, okay, ist halt weg. Aber irgendwann wird man merken, okay, es gibt weniger zu erzählen vielleicht.
Andererseits ist es halt eine andere Zeit so heutzutage. Ja. Du hast halt jedes dieser Zitate, die er bringt, das ist halt heute so ein riesen Medienereignis. Du verstehst halt dann schon irgendwie, warum die andere Leute das nicht machen wollen. Also warum jetzt irgendwie andere sich dann in den Interviews immer so wachsweiß äußern.
Ja,
so.
Und dann werden wir irgendwann sagen, oh, guck mal, wie glatt alle sind.
Ja, aber ist dann das wäre dann der Negativbereich andererseits, weil obwohl Bayern jetzt hier 2-1 gewonnen hat gegen Bremen am Wochenende und auch wirklich gut gespielt hat, sind alle nur über Hoeneß. Ziehen halt alle nur über Hoeneß her. So. Ist halt, ich weiß nicht, ob er das versteht. So. Ich weiß nicht, ob er das versteht. Er ist ja selber, ich war gestern zu Gast im Rasenfunk, hab mit Max Jakob Ost darüber gesprochen, der auch Bayern-Fan ist. Und der hat auch in der Sendung gesagt, was ich sehr interessant fand, Hoeneß, der nutzt ja gar kein Internet. Der nutzt ja gar kein Internet.
Weil er nicht mehr tradet.
Ja, weil er nicht mehr tradet, aber auch so, der hat kein E-Mail-Postfach. Der hat ja gar keine Ahnung, wie das hier eigentlich losgeht, hier im Chat zum Beispiel, dass da halt sofort 15 Leute darauf reagieren, wenn wir hier was sagen, dann sofort im Chat das kommt und dann wird sofort als Ausschnitt auf YouTube hochgeladen und auf Twitter hochgeladen und wird das sofort diskutiert. Ich glaube, da hat er gar kein Verständnis, gar kein Gefühl mehr für diese Art der Medienlandschaft.
Ja.
Dass halt jedes Wort, was er sagt, so explosiv ist.
Ja, ich bin da nur so halb auf der Seite der Welt, die sich mal entwickelt hat, und so halb auf Uli Hoeneß Seite, eben weil ich das so lustig finde. Er ist so ein Anachronismus irgendwie und der wird früh genug weg sein, und solange er da ist, finde ich das ganz lustig, was er produziert. Jetzt, ich meine, wir reden allen Ernstes darüber, dass Uli Hoeneß Paul Breitner von der Ehrentribüne verbannt hat. Darüber reden wir jetzt. Wie lustig ist das eigentlich? Ich meine, es ist so lustig. Es ist so lustig. Und dann geht Paul Breitner zu Bayern 3 ins Sportstudio und poltert los und alles. Das ist so ein lustiges Schmierentheater. Und ja, das wird uns ein bisschen fehlen.
Ja, aber andererseits kannst du schon sagen, okay, hast du, wenn der 2 Millionen tatsächlich kassiert hat, dann verstehe ich halt irgendwie schon, dass man dann nicht unbedingt möchte, dass er sich bei Bayern 3 hinsetzt. Aber es ist halt auch wieder so ein altes Bild, so, weißt du?
Ja, die sind so nach alle, dem Motto. Das ist alles die ja. Zeit. Das ist diesen, und ich finde es irgendwie ganz lustig aus der ja. Distanz.
Aber ich wollte das einfach nur mal so als Gag am Anfang ansprechen.
Ja, ich finde das sehr, weil lass uns mal ein bisschen,
wenn. Ja, weil ich jetzt auch weiß, jetzt kriegen wir 1 Million Klicks.
Ja, eben.
Einfach nur Uli Hoeneß einschreiben.
Wir können jetzt schön hier in die Headline schreiben, irgendwie einfach. Irgendwas mit Hoeneß und dann.
Ja. Mach mal, Marco.
1 Million Klicks. Machen wir das mal, Marco, genau. Jetzt wollen wir auch ein bisschen über das Spiel an sich reden. Du hast gerade gesagt, Bayern hat sehr gut gespielt gegen Bremen. 2-1 ist trotzdem ein knappes Ergebnis. Wie kommt es, dass die Bayern sehr gut spielen und trotzdem wieder, in Anführungszeichen, nur mit einem Torunterschied gewinnen?
Kann man diesmal ganz klar sagen, sie haben ihre Chancen nicht gemacht. Also es ist ja allgemein ein Problem diese Saison, dass sie keine besonders geile Chanceverwertung haben. Aber jetzt war nichts nochmal extremer. Lewandowski hat dann freistehend nicht getroffen, ich glaube sogar zweimal durch. Pavlenka hat sehr gut gehalten, aber das war halt schon ein eindeutig besseres Spiel. Auch weil jetzt Kimmich und Goretzka auf der Doppel-6 gespielt haben. Das hat die Bayern sehr stabilisiert, sowohl im Spiel gegen den Ball als auch mit Ball. Da hatte dann Bremen keine Chance. Da muss man auch wieder sagen, das war so ein Spiel, wo die Bayern so gut waren. Bremen war jetzt nicht mega gut, das stimmt, aber Bayern hatte nie das Gefühl, dass Bayern das Spiel verliert. Das war jetzt wieder so wie in den vergangenen Jahren, die Bayern.
Ja, trotzdem, das Ergebnis nicht so souverän, stand zwischendurch auch mal 1-1, irgendwie nach dem Ausgleich von Osako, und es gab vielleicht mal auch Jahre, da hätten sie das 4-1, 5-1 oder so gewonnen. Ja. Also es spricht vielleicht auch so ein bisschen für die derzeitige Situation, dass selbst in so einem Spiel irgendwie am Ende dann doch noch ein bisschen gezittert werden muss, weil mit einem Tor Vorsprung und langer Ball kann immer mal, sieht man ja auch jetzt gegen Düsseldorf, kann immer noch was passieren. Ja,
genau, das ist gegen Düsseldorf das Problem. Ja. Aber sie scheinen jetzt defensiv stabiler. War halt dann tatsächlich, hast du recht, das fehlt noch so, dass man über 90 Minuten das Ding nach Hause hob. Da gab es halt nach dem 1-0 gab es so eine Phase, wo Bayern sich weit zurückgezogen hat, wo dann plötzlich Werder das Spiel machen durfte. Und Werder kann das Spiel machen, haben wir schon oft thematisiert in diesem Format. Und plötzlich sah das nicht mehr so geil aus für die Bayern. So, diese 15 Minuten haben halt gereicht für Werder für den Ausgleich, nicht für viel mehr. Aber halt diese 15 Minuten haben sie immer noch drin. Das war ja auch gegen Düsseldorf so das Problem. Aber grundsätzlich fände ich es mit Kimmich, Goretzka, Doppel-6, finde ich einen Ticken besser als mit Martinez. Gerade halt die Absicherung gegen den Ball. Wenn du da 2 Spieler hast, erstens. Und dann halt auch 2 formstarke Spieler. Martinez war jetzt leider sehr außer Form zuletzt.
Ja, das finde ich ganz interessant tatsächlich. Also so ein bisschen auch den Nationalmannschaftsgedanken übernommen. Da ist Löw tatsächlich mal vor dem Vereinstrainer auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und ich habe mich auch immer schon gefragt, warum Goretzka so oft auf dem Flügel eingesetzt wird, weil ich finde überhaupt nicht, dass er ein Flügelspieler ist. Ich
auch nicht.
Deswegen habe ich mich immer gefragt, okay, der ist eigentlich für mich ein Sechser oder ein Achter. Und wenn er sich noch ein bisschen defensiv stabilisiert, dann vielleicht eher ein Sechser. Und deswegen macht es total Sinn mit Kimmich zusammen. Irgendwie ist das eine Variante, die Zukunft hat auch in der Nationalmannschaft?
Das ist eine gute Frage. In der Nationalmannschaft hast du natürlich noch einen Kroos, der nicht wegzudenken ist, einen Gündogan, der das auch kann, den ich noch ein bisschen vor Goretzka sehen würde. Aber Kimmich auf der 6 ist, glaube ich, so der beste Kollateralschaden, den diese Bayern- und Nationalmannschaftskrise jetzt hier gemacht hat. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man ihn aus ihm unbedingt so einen zweiten Lahm machen wollte. Auch wenn das vielleicht gar nicht unbedingt. Er ist halt nicht Philipp Lahm. Er hat halt nicht ganz in diese defensive Klasse.
Ja.
Philipp Lahm hat sich ja gegen 1,90 Männer, da hat er irgendwie den Körper so geil dazwischen gewuchtet und irgendwie hat er trotzdem das Kopfballduell für sich entschieden. Das kann Kimmich halt nicht. Diese Facette, der hat sein Spiel nicht. Und da habe ich manchmal das Gefühl, einfach weil Philipp Lahm da war und Philipp Lahm ja auch hätte im Zentrum spielen können, aber halt auch. Das war halt irgendwie so, keine Ahnung. Und ich habe mir das jetzt angeguckt, auch in der Nationalmannschaft fand ich schon sehr gut und das war auch am Wochenende wieder ein sehr starkes Spiel von ihm im Zentrum. Das wäre halt schön, wenn dieses aus diesem Scheißjahr für Bayern und Nationalmannschaft zumindest diese Sache dann ein noch stärkerer Joshua Kimmich am Ende dabei
springt. Ich finde nämlich auch, dass in einer Krise ja auch eine Chance liegt, aber dann muss die Krise auch groß sein, weil dann der Wille zur Veränderung auch dementsprechend groß ist. Wenn du knapp scheiterst oder irgendwie im Halbfinale oder so weiter, dann denkst du, ja, okay, ich mach so weiter. Aber das war so ein Schock, dass daraus dann auch eben solche Entscheidungen wie Kimmich aus der Rechtsverteidigerposition abzuziehen, dass solche Entscheidungen auch dann getroffen wurden. Ich finde das auch sehr erfrischend.
Ist halt dann auch ein bisschen das Glück, dass man jetzt mit Thilo Kehrer einen Mann hat, der eigentlich auch kein Rechtsverteidiger ist, aber der es halt auch spielt bei PSG unter Tuchel.
Genau,
der
auch Dreierkette spielen kann.
Cool. Ja, dann kannst du auch sagen, cool, nehmen wir Kehrer dahin, können wir ziemlich ins Zentrum ziehen.
Wobei da kommen ja auch, Halzenberg ist ja auch wieder fit. Bei Leipzig, der hat ja auch schon vor der Weltmeisterschaft in der Nationalmannschaft spielen dürfen, hat er sich schwer verletzt. Ich weiß gar nicht, Klostermann, auch von Leipzig, auch ein ganz schneller Spieler, der auch, glaube ich, sehr gut
hat eine große Zukunft, glaube ich.
Reinpassen wird. Der hat sich auch schwer verletzt eine Zeit lang. Und das sind auch, glaube ich, Perspektivspieler da. Aber das ist jetzt Nationalmannschaft. Die Bayern mit einem Sieg. Es gab eine Szene noch, die mich ein bisschen irritiert hat. Vielleicht habe ich sie auch falsch interpretiert, weil ich es dann auch nur in der Zusammenfassung gesehen habe, dass Müller, als er ausgewechselt wurde, so auf dem Platz so gestikuliert. What? Wieso denn ich?
Das war Zeitspiel. Hast du wahrscheinlich falsch interpretiert.
Ja?
Okay. Müller hat, das nervt mich halt immer so. Das ist jetzt wieder so ein Fall. Wahrscheinlich nervt es dich mehr als mich noch. Wenn der Spieler dann so dann heißt plötzlich, Müller muss raus. Mhm. Dann so, was, ich? Warte mal, ich muss mal kurz meine Brille rausholen. Okay. Ja, der hat wirklich da Zeit von den Ohren nehmen wollen in der Situation.
Ja. Gut, weil war mir nicht sicher, ob das vielleicht auch wieder so ein Ding gegen den Trainer ist, aber dann war es das offensichtlich nicht. Bremen, da war Nico zuletzt nicht so guter Laune, was seinen Herzensverein angeht, weil man muss doch gehörig abreißen lassen. Jetzt nur noch auf Platz 9, 18 Punkte. Das ist natürlich jetzt gegen Bayern auch schwierig, da den Abwärtstrend zu stoppen. War das denn trotzdem in irgendeiner Form von Bremer Seite ein Spiel, was ein Schritt nach vorne gewesen ist?
Jein. Bayern-Spiele sind ja sowieso immer seltsam, weil du die gegen so einen Gegner mit so viel Ballbesitz spielst ja normalerweise nicht in der Bundesliga. Und dementsprechend kann man das jetzt nicht so genau sagen, weil das Spiel gegen den Ball ist nicht Bremens Riesenstärke, wenn es jetzt nicht gerade ins Gegenpressing geht. Mhm. Aber das Problem ist halt, die Spieler haben halt nicht die Form im Moment. Also ein Eggestein ist nicht in der Form des Anfangs des Jahres, der Saison, Klaassen auch nicht. Kruse hat jetzt eine Vorlage mal wieder gemacht, aber wartet seit dem 5. Spieltag halt auf ein Tor. Es fehlt vorne ein Stürmer drin, dann im Zweifelsfall, der dann doch mal einen Ball verwertet. Nico weiß schon, warum er nicht mehr hier ist. Er kam halt als gut gespielt, aber jetzt ist er momentan, hat er nicht viel Zeit. Also ich warte jetzt das Düsseldorf-Spiel ab. Wenn sie das nicht gewinnen, dann kannst du wirklich eine Krise ausrufen. Ist natürlich blöd, dass jetzt Veljkovic und Moisander fehlen. Veljkovic verletzt, Moisander, also die gesamte Innenverteidigung einmal weggeräumt. Ist auch jetzt nicht die beste Wahl, wenn du gegen Luke Bakio dran darfst. Wird der ausgesprochen eigentlich?
Ich glaube, Luke Bakio ist, glaube ich, richtig. Der Mann, der 3 Tore gegen die Bayern geschossen hat.
Luke Bakio.
Denk dir was aus. Wer würde dir widersprechen? Ich meine, Luke Bakio selbst würde das. Er würde seinen Namen.
Ja, bei Namen schon. Also ich sage immer noch, ich kann immer noch Delaney irgendwas nicht aussprechen. Delaney.
Ja, so. Delaney. Also. Ja, gut. Stürmer fehlt vorne drin, trotz Pizarro, der natürlich mit seinen 120 Jahren. Jetzt auch nicht mehr jedes Spiel
noch einen Power geben kann. Nur in den letzten 30 Minuten eigentlich bringen.
Ja. Ist ja nicht. Ist aber immer wieder gefährlich.
Das stimmt.
Wir haben heute uns die Zeit genommen, um über Teams zu sprechen, die normalerweise, sag ich mal, nicht so viel Zeit hier bekommen. Also Augsburg, Hannover, Wolfsburg. Das machen wir gleich. Das nur schon mal als Ankündigung für alle Fans unter euch, die sich vielleicht darüber freuen. Und SMS schicken an ihre Freunde. Gleich geht's zwar auch mal um Augsburg und so. bevor wir das machen, ziehen wir unser Spitzenspiel vor. Das war nicht wie in den 90ern Bremen gegen Bayern, sondern wie im Jahr 2018 Gladbach gegen Leipzig, der Tabellenzweite gegen, ich weiß gar nicht, war Leipzig Vierter, Fünfter irgendwie so vorm Spieltag?
Leipzig Vierter? Vierter, glaube ich, oder Fünfter? Nee, Vierter waren sie, glaube ich.
Vierter, ne?
Jetzt sind sie Dritter.
Ja. Und wenn man jetzt das Ergebnis sieht und später auch das Ergebnis von Frankfurt, dann ist das schon Spieltag für Dortmund, muss man sagen, denn Gladbach als erster Verfolger, haben wir letzte Woche ja noch toll dreist drüber gesprochen, ob Gladbach sich eventuell auch in der Position sieht, um die Meisterschaft zu spielen, und diese Frage wurde jetzt direkt so ein bisschen verneint, denn Leipzig hat das sehr souverän gemacht. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie dieses Spiel verlieren können. Das war ein ganz anderer Auftritt als im Europapokal, wo auch Ralf Rangnick etwas gesagt hat, was ich hasse wie die Pest. Er hat nämlich so diesen Europapokalwettbewerb total abgewertet, indem er sozusagen gesagt hat, wenn wir da rausfliegen, finde ich das gar nicht so schlimm. Und ich finde es so schäbig, zum einen sportlich, weil wenn sich jemand für Europapokal qualifiziert, dann soll er gefälligst alles geben in diesem Wettbewerb. Und den dann so stiefmütterlich zu behandeln, finde ich Kacke, dann soll man sich gefälligst dafür nicht anmelden. Dann soll man sich halt zurückziehen und anderen Leuten, die Bock drauf haben, das überlassen. Und dann finde ich es auch schäbig, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Rangnick sich nicht eingestehen kann, alles versucht zu haben, das Beste gegeben zu haben und trotzdem gegen den Schwesterclub Salzburg zweimal chancenlos gewesen zu sein, gegen einen Trainer, den sie selbst nicht geholt haben für Leipzig, sondern sich für Nagelsmann entschieden haben, weshalb wahrscheinlich der Coach von Salzburg jetzt nach Hoffenheim geht und quasi zweimal sozusagen eine Lehrstunde erteilt bekommen hat. Und dann hinterher zu sagen, wir nehmen diesen Wettbewerb vielleicht aber auch gar nicht so ernst und konzentrieren uns eher auf die Bundesliga, finde ich nicht okay. Aber zumindest sportlich haben sie dann nachgelegt und den Worten auch Taten folgen lassen. Und also Gladbach klar beherrscht, verdient 2-0 gewonnen. Ja. Mehr Chancen gehabt, man hätte deutlich höher gewinnen. Ich glaube, Sabitzer allein 8-mal aufs Tor geschossen oder so. Also es war schon ein gutes Spiel von Leipzig, ne?
Ja, würde ich zustimmen. Ich habe es auf der Taktikanalyse tatsächlich, habe ich mir die Mühe gemacht. Schaffen wir es noch vor der Werbung?
Ja, machen wir.
Ja, machen wir. Wir sind ja hier. Können wir machen. Ich glaube, das ist immer so schön, wenn ich so eine Taktikanalyse habe und dann gar nicht so viel einzeichnen muss, weil ich glaube, man sieht hier schon so ein bisschen Leipzig in Weiß, Gladbach in Grün, und ich glaube auch, wenn man keine Ahnung von Taktik hat, wenn man jetzt einfach nur das so als logisch durchdenkt, dann sieht man hier schon, dass Leipzig mit dem gewählten Rautensystem einen sehr guten Zugriff hat. Wenn du hier guckst, hier hast du Kampel gegen Neuhaus, ein direktes Duell, hier hast du ein direktes Duell, hier hast du ein direktes Duell, die Stürmer können so und so rausgehen. Du hast aber auch, wenn ein Stindl, der sich ja als Stürmer sehr gerne zurückfallen lässt, mal in diesen Raum reingeht, dann hast du auch hier ein direktes Duell. Du kannst halt überall direkt in die Zweikämpfe kommen. Leipzig spielt ja eigentlich nicht mannorientiert, sondern spielen ja verschieben im Raum sehr stark. Aber dadurch, dass sie halt einfach dieses System so gewählt haben und dann auch in diesem System verschoben haben, haben sie automatisch den Zugriff herstellen können. Also haben sie da sehr gut gemacht. Das sieht man schon so an der Systemwahl, Augen auf bei der Systemwahl. Und was dann der zweite wichtige Punkt war, ist, dass sie diese Räume hier sehr gut bespielt haben, die bei Gladbach ein bisschen frei waren. Da ist immer wieder ein Werner, der sehr stark war, den ich sehr stark fand, ist immer wieder hier rausgegangen und hat von dort Szenen eingeleitet. Zum Beispiel das 2-0 hat er selbst eingeleitet, das 1-0 hat er gemacht. Das war schon ein guter Matchplan auch in diesem Spiel. Und für Gladbach war es jetzt so ein bisschen dann aufgewacht, weil gegen Leipzig zu spielen und gegen Leipzig sich durchzukombinieren, ist nochmal eine andere Aufgabe als gegen, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich beleidige, als gegen Fortuna Düsseldorf oder gegen viele andere Bundesligisten, weil die halt im Spiel gegen den Ball nochmal eine Nummer härter sind. Und Gladbach muss man zugutehalten, sie haben versucht, sich treu zu bleiben, aber ohne Hofmann, der verletzt gefehlt hat, ohne Ginter, der jetzt ganz lange fehlt, war das leider nichts. Hat das nicht funktioniert.
Da sieht man manchmal, ne, wie so einzelne Bausteine doch eine Stabilität in eine Mannschaft bringen können, und wenn die dann auf einmal fehlen, dann wird das ganze Gebilde ein bisschen wackelig. Man sieht es ja aber auch bei Leipzig, wo ein Kampel zum Beispiel gefehlt hat. Das sieht man auch deutlich direkt, wenn bei Leipzig 1-2 Stützen fehlen. Das ist auch, der Kader ist auch nicht so breit, dass sie das ohne weiteres kompensieren
können. Wobei natürlich Leipzig noch ein bisschen breiter an Kader
hat. Ja, klar.
Also auch wieder 8 Positionen im Vergleich zur Europa League umstellen konnten.
Ja, so. Was natürlich auch ein Luxus ist, aber man sieht trotzdem, dass es auch ein qualitativer Verlust mit einhergeht.
Ich möchte nochmal unterstreichen, was du vorhin gesagt hast. Das finde ich auch nicht so geil, wenn du in die Europa League. Ich mag die Europa League selber nicht, aber sie auch so abzuschenken, dann brauchst du dich auch nicht. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht.
Ja. Soll man sich gar nicht, dann meldet man sich halt nicht an. Ja. Oder? Was soll das?
Kann man das eigentlich? Ist das möglich?
Ja, klar. Wenn du dich nicht meldest für Europa. Gab es nicht sogar schon mal einen Fall, dass sich jemand nicht gemeldet hat und dann qualifiziert hat und durfte nicht oder so? Aber ist jetzt ja nicht gängige Praxis, aber.
Nee, ich weiß es nicht.
Dann lass das doch. Das Geld, was ihr da einnehmt, das könnt ihr dann ja sparen, indem ihr 1-2 Spieler weniger im Kader habt, die ihr dann nicht braucht, wenn ihr nur 2 Wettbewerbe habt mit DFB-Pokal.
Das stimmt, ja.
Also, dann lass es doch einfach. Und vor allem Leipzig, ne? Da baust du eine Mannschaft auf, irgendwie da in einem Standort, irgendwie, wo Leute sich auf Fußball freuen, das ist so die Argumentation, und dann qualifizierst du dich für Europa und dann hast du die Hochnäsigkeit, dass dir die Europa League nicht gut genug ist, weil du selbst dich als Champions League-Aspirant siehst, nachdem du irgendwie 3 Jahre Bundesliga spielst. Ich finde das irgendwie frech. Ich finde es richtig frech, sowas zu sagen, muss ich wirklich sagen. Alles nur wegen des Geldes. Wir würden sowas niemals machen. Stellt euch vor, diese Sendung würde unterbrochen werden durch Werbung. Das würdet ihr auch nicht gut finden.
Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
Das ist korrekt, aber ihr seid auch gut. Das muss man an der Stelle mal sagen. Wenn nicht sogar sehr gut. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, der Super-Live-Show. um den Fußball dreht sich hier alles. So, wir wollen ein bisschen weiter schnacken. Gerade haben wir Gladbach gegen Leipzig abgefrühstückt. Ein munteres Spielchen. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight dieser Show. Denn Tobias Escher hat sich gedacht, hey, ich als privilegierter Mann, ist es nicht meine gesellschaftliche Aufgabe, den weniger privilegierten Männern und Frauen und Mannschaften dieser Nation ein bisschen Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen? Mhm. Und dann hat er sich gesagt, ey, heute reden wir mal über Teams wie Augsburg, über Hannover, über Wolfsburg, so Mannschaften, die vielleicht nicht so oft hier diese fetten Minuten bekommen. Und wie soll ein Mensch sich über seinen Verein nicht informieren können, wenn nicht hier in dieser Show, nachweislich die einzige ihrer Art. Deswegen machen wir das jetzt. Augsburg macht den Anfang, einfach weil sie mit A beginnen. Und das macht total Sinn. Und wir haben auch in den letzten Wochen ja häufiger mal über Augsburg geredet. Wir sind uns alle einig, das ist eine sehr gute Mannschaft. Besonders so dieses magische Augsburger Dreieck, Philipp Max, Finn Bogason und Gregoritsch, um die mal quasi hervorzutun aus dem Kollektiv. Aber was Augsburg fehlt in den letzten Wochen, ist die Effizienz, ist die Punkteausbeute. Und das war auch diese Woche wieder so. Man hat gegen Stuttgart, die ja auch im Keller rumkrebsen, 1-0 verloren. So, wie konnte das denn jetzt passieren?
Ja, ärgerlich für Augsburg. Es summiert sich mittlerweile so. Augsburg gehört tatsächlich zu den Mannschaften diese Saison, die ich mir sehr gerne anschaue. Deswegen habe ich auch, als ich geguckt habe, welche Teams können wir heute vielleicht mal rannehmen, wenn wir zu zweit sind, die sonst keine Zeit bekommen, habe ich Augsburg als erstes hingesetzt, weil die halt wirklich ein flexibles Spiel gegen den Ball haben. Also immer mal wechseln zwischen Viererkette und Fünferkette. Khedira, Rani Khedira, sehr zentraler Mann da hinten. Nicht nur, weil er zentral defensiv spielt, sondern eben, weil er diese Wechsel zwischen Vierer- und Fünferkette einleitet. Und dann hast du es schon richtig gesagt, dieses schöne Dreieck auf links, also diese halblinke Seite mit Kajubi auch noch und Max und einem ausweichenden Gregoritsch oder Fing Bogason, ist halt wirklich, spielt halt wirklich gute Kombination. Aber die Chancenverwertung, die ist unfassbar schlecht bei Augsburg. Es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die, es gibt, ich muss gerade überlegen, Bayern hat mehr Schüsse, Leipzig glaube ich auch, und sonst, ich glaube, Augsburg schon die Mannschaft mit den drittmeisten Schüssen, ich werde es mal gleich nachgucken, weil die halt wirklich sich sehr viel herausspielen, die haben sehr viel Offensivdrang, aber die machen die Chancen nicht, hatten jetzt auch wieder riesige Chancen, Gregoritsch mit so einem richtig geilen Ball, wo er den Ball noch über dem Gegenspieler so richtig rüberlupft und dann Volley aus 2 Metern und Zieler ist dann irgendwie noch mit dem Arm dran, weil er den Ball nicht richtig platziert bekommt, da merkt man halt, dass so ein Finn Bogason fehlt, der Torjäger ist. So.
Ja.
Aber das Ding hätte jetzt eigentlich auch wieder gegen Stuttgart gewinnen müssen, die spielerisch absolute Katastrophe war. So, muss man leider sagen, da ging überhaupt nichts im Spiel nach vorne. Die haben spielerisch sind die in der zweiten Halbzeit war der Passwert, das habe ich jetzt hier gerade vorliegen, 56% Passquote. Das heißt, jeder zweite Pass ist beim Gegner gelandet. Klingt jetzt sehr fies alles.
Klingt sehr fies, tatsächlich.
Ist natürlich aus Sicht der Stuttgarter, wenn ich Stuttgarter-Fan wäre, würde ich dieses Spiel nehmen und sagen, geil, endlich drei wichtige Punkte, wir haben uns hinten reingestellt, wir haben uns ins Spiel reingekämpft, man muss halt wirklich sagen, sie haben sich ins Spiel reingekämpft,
ja.
Wir haben am Ende hinten alles abgeräumt, noch ein paar gute Konter über Tommy gehabt, aber es ist halt für das, was der Anspruch war Anfang der Saison, ist das jetzt Abstiegskampf pur. Also das ist Abstiegskampf pur, was Stuttgart da veranstaltet hat, im positiven Sinne vom Ergebnis her, aber das kann halt nicht die Vorstellung. Also das zeigt schon, in welche Richtung es diese Saison geht, weil Stuttgart orientiert sich ganz klar nach unten rein. So.
Ja, kann man so sagen. Man kann aber auch sagen, eine Mannschaft, die
hat den Abstiegskampf angenommen.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Wenn man bedenkt, was sie noch für ambitionierte Ziele formuliert haben vor nicht allzu langer Zeit. Also Europa sollte es doch dann gerne sein. Und dann jetzt das anzunehmen und sich zu verabschieden von diesem Ziel und auch vielleicht von dem Anspruch, schön Fußball zu spielen, denn der geht ja damit einher, dass man nach Europa möchte. Dann zu sagen, okay, wir ändern das jetzt und wir kämpfen ums Überleben. Das muss man ja auch erstmal verinnerlichen.
Das stimmt. Das Lob muss man ihnen machen. Ja. Aber da ist es dann schon so eine, wenn du Stuttgart zu Hause gegen Augsburg spielt und dann halt wirklich eine Passquote von 56% der zweiten Halbzeit ist, ist halt schon.
Es ist vor allem auch nicht schwer anzuschauen. Mir tut's auch für alle leid, die sich alle Stuttgart-Spiele angucken müssen.
Ja, 33% Ballbesitz. Und da siehst du halt aber auch, deswegen, das meine ich halt mit Augsburg, die das halt dann auch ganz gut gemacht haben. Zum Ende hin wurde es dann ein bisschen kopflos, fand ich, was sie dann versucht haben in der zweiten Halbzeit. Aber dass sie halt, dass Augsburg diese Klasse hat, mittlerweile zu sagen, okay, wir fahren nach Stuttgart und wir nehmen das Spiel dann auch in die Hand, wenn der Gegner nicht will. Das hat mich auch imponiert, positiv.
Ja. Trotzdem, trotzdem bleibt am Ende des Tages eine Niederlage.
Ja, trotzdem.
Hab hier mal gerade den Kicker liegen, was die so für Noten verteilt haben. Kuh mit einer 5. Ja, cool, Schieber 4,5. Der junge Mann, der auch so viel Verletzungspech hatte.
Ja.
Der war ja mal, als er damals bei Dortmund war, ein Jung, da war er ein Hoffnungsträger. So, ne?
War
er
nicht sogar mal bei Stuttgart?
Ja, am Anfang. Als, und dann ist er nach Dortmund gegangen, glaube ich. Ne?
Dortmund für teures Geld. Ist dann da nicht
Berlin, zum Einsatz gekommen. Und dann, Berlin. Jetzt ist er irgendwie in Augsburg. Ja, na klar, der kann Finn Burgerson natürlich in der Form nicht ersetzen.
Finde ich aber auch ein bisschen fies. Ich fand den 4,5 finde ich hart.
Ja?
Ja, weil Schieber ist halt kein Finn Burgerson.
Ja.
Das ist halt immer das Problem, wenn du halt dann, du sollst halt jemanden vertreten, so. Du sollst halt, du kommst halt in so eine Sendung rein und sollst dann Etienne vertreten, aber bist halt kein Etienne, so.
Ja. Und dann muss ich immer so den Grumpy-Modus anschmeißen
ja.
und Eintracht-Fan sein. Das, weiß nicht, was von den beiden Sachen mir schwerer fällt. Ja, was wollen wir noch über Augsburg sagen? Glaubst du, dass die sich Gedanken machen müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwann eine Mannschaft, man hat es ja damals bei Dortmund gesehen, die hatten eine Hinserie unfassbar viel Pech, aber das hat sich in der Rückserie ausgeglichen. Die können nicht 34 Spieltage nur so ein bisschen sich unter Wert verkaufen, punktetechnisch. Ich glaube, dass die, die werden ihre Punkte holen, die werden mal wieder eine Phase haben, wo sie auch immer 1, 2, 3 Spiele vielleicht auch mal in Folge gewinnen, werden die ein bisschen Luft, sich ein bisschen Luft verschaffen. Und vor allen Dingen glaube ich, es gibt einfach Mannschaften, die so viel deutlich schlechter sind. Namentlich Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, tut mir leid, aber die jetzt schon unten drin sind. Es gibt ja manchmal so Tabellenkonstellationen, wo du merkst, okay, Mannschaften punkten zu Beginn über ihre Qualität. Gerade bei Aufsteigern sieht man das oft mit dieser Euphorie, mit der Energie, die noch drinsteckt und vielleicht auch dadurch, dass die unterschätzt werden oder sonst was. Aber die hängen alle drei Mannschaften, die ich qualitativ unten einsortieren würde, sind jetzt auch schon unten.
Das stimmt, ja.
Ja? Und das,
das stimmt.
Gibt, glaube ich, den Mannschaften, die drüber stehen, so ein bisschen Hoffnung sozusagen, ja. Weil ich glaube, es ist von diesen Mannschaften nicht zu erwarten, dass sie eine unfassbar gute Rückrunde spielen. So, dass die werden alle drei da unten werden bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen.
Ja, das glaube ich auch. Da hast du wahrscheinlich recht. Das ist der Hoffnungsschimmer. Es ist halt dann immer die Frage, wenn du halt irgendwann gut spielst, aber keine Punkte holst, dass das dann irgendwann in den Kopf reingeht. Und ja. Du dir denkst, so, oh shit, und dann wird wenn die Leistung schlechter, dann kriegst du erst recht keine Punkte. Das kann so eine Abwärtsspirale sein dann auch.
Ja, könnte passieren. Ne? Da muss man seinen Charakter zeigen und da muss der Trainer vor allen Dingen auch mal in so einer Situation beweisen, dass er auch in so einer Krise die richtigen Worte findet. Ich traue dem das aber zu. Ich glaube, dass es in Augsburg eine stabile, gute Konstellation ist. Ja. Das ist so ein Verein, die lassen sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen, weil die das einkalkulieren. In Augsburg gehst du nämlich nicht hin und sagst, wir wollen nach Europa. So, das ist nicht deren Saisonziel.
Nee.
So, und deswegen sind die, glaube ich, auch in solchen Situationen gefestigt. Kriegen das schon hin. Ja, Stuttgart mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob die auch vom Personal her dauerhaft für den Abstiegskampf aufgestellt sind, so, weil so ein Castro,
der gar nicht mehr spielt,
irgendwie siehst du ja schon, aber die Davi ist natürlich verletzt, der kennt den Abstiegskampf zumindest, ist für mich immer, die Davi ist für mich so eine ganz tragische Figur, weil ich finde den spielerisch überragend. Ich kaufe den auch seit Jahren immer beim Fußballmanager, aber der ist ja immer die Hälfte der Saison verletzt. Und ich weiß noch, als er, bevor er nach Wolfsburg gegangen ist bei Stuttgart, hat er quasi ohne Training die Mannschaft alleine vorm Klassenerhalt bewahrt. So, der war immer verletzt und ist für die Spiele ist er aufgelaufen ohne Training und hat da so viele Scorerpunkte gesammelt und hat den Unterschied gemacht in so vielen Momenten. Und was aus dem Jungen hätte werden können, wenn der einen gesunden Körper gehabt hätte. Und ich finde es immer tragisch, dass es so talentierte Spieler gibt, die wirklich dann an ihrer Gesundheit scheitern. Also er ist ja nicht gescheitert, aber er ist deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben durch die ganzen Verletzungen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, aber Stuttgart macht auch keinen Spaß. Ich kenne die Situation vom HSV. Wenn du einfach mega hässlich spielst und dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du dir das auch gar nicht mehr zutraust. Also dieser kein Ballbesitz, dann vielleicht dem Gegner immer das Spiel überlassen, mit langen Bällen, immer nur destruktiv und hässlich und so, sich von Punkt zu Punkt eilen, immer das Abstiegsgespenst im Nacken, das macht so keinen Spaß. Und Stuttgart ist jetzt ja auch seit Jahren im Prinzip auch schon in dieser Situation. Man hat sich auch vor dem Abstieg immer mal wieder knapp retten können und dann ist es mal passiert und jetzt durch eine gute Rückrunde im Prinzip unter Korkut hat man sich europäisch gesehen irgendwie so ein bisschen und jetzt ist man da wieder unten drin. Das
ist auch so eine schwierige Frage mit der Euphorie dann. du nervst halt, ja, der Aufstiegssaison hast du doch ein bisschen Euphorie.
Ja, ja.
Und dann ist sie halt so ein bisschen so abgeflacht mit der Hinrunde dann und der Wolf. Und dann kam halt wieder dieser Euphorie-Bonus mit Korkut und jetzt ist halt dann natürlich schwer wieder dann, wenn du jetzt wieder da unten bist, wieder diesen, die Leute halt dazu, ja, zu bringen, so, zu supporten.
Ja. Aber wir warten ja alle nur auf die Rückrunde, auf die Vorbereitung. Und da unter dem Trainer, wer auch immer, wenn es Weinziel bleibt, dann unter Weinziel, denn dann wird ja Kondition gepackt und dann wird die Rückrunde auch besser werden. Das ist ja die Hoffnung. Gut, dann galoppieren wir mal weiter zu unserem zweiten, in der Vergangenheit stiefmütterlich benachteiligten Club. Das könnte Hannover 96 sein. Oh, ja. Das trifft sich gut. Denn ich bin heute in Hannover gewesen. Und jeder, der mal vom Westen nach Hamburg fährt oder von Hamburg in den Westen fährt, der weiß, es gibt eine Verbindung mit zwei ICEs, umsteigen in Hannover, man kriegt nie den Anschlusszug. Nie. Man hat 8 Minuten Zeit, man bekommt zu 100% der Zeit nicht den Anschluss. Und da muss man immer ein bisschen in Hannover warten und kann sich da im wunderschönen Bahnhof aufhalten. Das habe ich heute gemacht, habe die Stimmung aufgesaugt und sie ist nicht gut. Hannover steckt tief in der Krise. Das habe ich gespürt, als ich dort auf dem Bahnhof Lust wandelte und versucht habe, so ein bisschen so das zu spüren, was da los ist in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Ja, man ist auf Platz 17, 9 Punkte und minus 13 Tore und es war nix. Auch Hannover, naja, ich würde nicht sagen, so wie Stuttgart, dafür waren, glaube ich, die Ambitionen dann doch noch nicht so hoch wie in Stuttgart, aber es ist nicht schön anzusehen. Es fehlen vielleicht hier und da auch ein paar Stützen, also ein Schwegler im Mittelfeld und Wallacy, die sicherlich beide nicht unwichtig sind, fehlen irgendwie, macht sich direkt bemerkbar und Füllkrug trifft nicht mehr, ich glaube, nur 2 Saisontore, letztes Jahr der Shootingstar, wäre fast nach Gladbach gegangen und so weiter und so fort.
Die haben ja das schon in die Nationalmannschaft reden wollen in Hannover.
Ja, ja, ist so und ja, man hat das Gefühl, da passt nicht viel zusammen. Und auch Breitenreiter ist massiv angezählt. Also er ist ja auch mit Horst Held durchaus befreundet vermutlich oder gut bekannt, denn die haben ja schon in der Vergangenheit schon häufiger zusammengearbeitet. Aber so die richtige Rückendeckung kriegt er jetzt auch nicht mehr.
Mhm. Ne? Kind hat er angeblich gefordert, 3 Siege bis zur Winterpause. Freuen Sie noch. Also hat er vor dem Hertha-Spiel
4 Spielen, also vor dem Hertha-Spiel, also in 5 Spielen 3 Siege. Ja, ja, gut.
Ist schon ein ambitionierter Plan.
Das ist sehr ambitioniert, ja.
Die Gegner sind aber eigentlich, wenn du jetzt nicht gewinnst, dann wird es schwierig für Hannover. Muss mal kurz gucken, ich glaube, geht noch gegen Mainz. Genau, jetzt das nächste Spiel in Mainz, dann zu Hause gegen Bayern, okay, das kannst du verlieren. Und dann hast du noch Spiele in Freiburg und zu Hause gegen Düsseldorf. Also ja, gut, okay, das war dann, da musst du irgendwie Punkte holen. 3 Siege ist aber schon trotzdem ambitioniert. Das ging aber schon schlecht los mit dem Spiel gegen Hertha BSC. Weil sie da eine Zahl, die halt so wahnsinnig ist, sie hatten 60% Ballbesitz. Mhm. Im Spiel gegen Hertha ist jetzt kein Ballbesitzteam Hannover, aber sie haben halt immer den Ball in der Abwehr laufen lassen und Hertha hat sich auf Konter fokussiert. Mhm. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo sie dann 1-0 geführt haben. Und das klappt nicht so geil bei Hannover 96. Also Wallacy, den du ja auch kennst, der immer in die Tiefe geht jetzt bei Hannover 96, von dort das Spiel gestalten will, was jetzt auch nicht gerade seine Paraderolle ist, sagen wir mal so, haben dann große Schwierigkeiten, halt wirklich in die gegnerische Hälfte zu kommen, dann meistens nur über lange Bälle. Da haben sie dann wiederum Probleme, die zweiten Bälle zu erobern, weil ein Wallacy, den ich eigentlich, der das ja eigentlich kann, der hat ja einen ordentlichen Körper,
ja.
Der ist dann so zu tief, um die zweiten Bälle zu erobern. Die kriegen es halt nicht gebacken, Spieler sich Chancen herauszuspielen. Und das ist dann halt ganz schwierig, wenn du dann in jedem Spiel 1-0 in Rückstand gerätst und dich dann halt auskontern lässt. Das ist jetzt Hannover 96 viel zu oft passiert in dieser Saison. Weil halt diese, auch gegen den Ball, diese Grundkompaktheit teilweise fehlt. Das ist schon sehr schwierig, auch, und der Kader gibt auch so wenig her. So, der Kader gibt gerade im Mittelfeld sehr wenig her. Und dann gibt es dann halt so 0-2 Niederlagen gegen Hertha.
Ja, und gegen einen Hertha, das wirklich nicht gut war. Also es war jetzt kein Paradespiel.
Nö, also Hertha hatte viele Chancen in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Also da haben sie es dann wirklich hergeschenkt. Da hätten sie sehr viel früher sich einen ruhigen Nachmittag machen können, wenn sie ihr Konter genutzt hätten.
Ja.
Aber stimmt, ich fand die jetzt auch nicht überragend in dem Spiel, gerade gegen den Ball in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war es ein sehr lahmes Spiel, wo beide nicht viel zustande bekommen haben. Und da fehlt dann auch noch so ein bisschen bei Hertha die Idee, aber sie konnten halt ihr Konterspiel dann durchziehen in der zweiten Halbzeit. Und das merkt man auch, dass das besser klappt jetzt mit Grujic, wo Grujic wieder da ist, wo ein Lecky viel Tempo auf dem Flügel versprüht, der sich jetzt mal ganz gut reingefuchst hat in die Mannschaft. Und Toro Nariga natürlich.
Ja.
Ein Tor, ein Assist, starke Leistung. Da merkst du schon, dass du dann mit diesen Spielern besser aufs Konterspiel wieder aufziehen kannst.
Tja. Und wie ist für dich die Perspektive jetzt? Kann ja durchaus auch Hertha mal ein bisschen in diesen Club mit reinnehmen. Anfang der Saison haben wir viel über Berlin gesprochen, weil sie da ja auch sehr attraktiv gespielt haben. Man hat das Gefühl, sie Hertha nahnern sich wieder ein. Ja. So ein bisschen in sich selbst. So. Also es ist so dieses spektakuläre Spiel so am Anfang mit den jungen Leuten hier, Dil Rosun, ne? Der nicht gespielt hat übrigens. Und auch hier cool. Lazaro, der sehr, sehr stark gespielt hat zu Beginn der Saison 2. Aber es ist nicht mehr so spektakulär.
Nee, sie haben jetzt wirklich wieder auf Stabilität zurückgegangen. Ja. Also wirklich ein bisschen dieses
Spiel. Duda trifft Ansätze. Auch nicht mehr jedes Spiel.
Aber die können schon noch gute Konter spielen. Das ist halt so ein bisschen wie bei Bremen. Die Stimmung ist schon gekippt, leider.
Ich meine, Duda hat gar nicht gespielt.
Es ist ein bisschen wie bei Bremen, die Stimmung ist schon gekippt, so gefühlt. Aber andererseits ist auch noch nicht viel passiert. Also sie sind halt mit 20 Punkten jetzt relativ nah dran noch an den Europa-League-Rängen. Die, wenn sie jetzt wieder einen halbwegs einen Umschwung schaffen. Also sie haben Luzern halt natürlich noch von dem Saisonstart, klar, aber es kann schon noch nach oben gehen.
Genau, das ist so. Sie profitieren vom Saisonstart. Auch die Torbilanz ist nicht so überragend, plus eins von den Teams da oben. Die schlechteste Torbilanz. Mal gucken, wohin die Reise geht. Aber um Hannover machen wir uns ein bisschen Sorgen. Ne?
Hannover, vielleicht noch das Thema, kann man hier noch reinbringen.
Was?
Schieß los. Der muss ein bisschen ausholen. Dieses Thema um Martin Kind und um die ganze Frage, ist das alles noch im Lizenzrahmen? Wird ja spekuliert, dass dadurch, dass Hannover 96 mittlerweile alles ausgegliedert hat, was man ausgliedern kann, dass sie da bestimmte 50+1 Regelungen umgehen und dass die DFL vielleicht eventuell mit Sanktionen droht. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern es geht darum, dass halt die Fans sich da immer mehr gegen wehren. Und es gab jetzt ein Mitgliederbegehren, das müssen 5% aller Mitglieder unterschreiben, dass sie eine außerordentliche Jahreshauptversammlung machen wollen, so schnell es geht, um den Aufsichtsrat zu entlassen und um dann halt über einen neuen Aufsichtsrat Kind stürzen zu können. Dieses Mitgliederquorum haben sie erreicht, die nötige Anzahl an Unterschriften hat auch der Hannover 96 eingestanden. Mhm. Aber Hannover 96 hat jetzt vor der Sendung ein Statement veröffentlicht, dass sie diese Mitgliederversammlung nicht abhalten werden.
Oh.
Dass sie es nicht einsehen, dass es Geldverschwendung sei. Also sie haben angeblich mit einem Rechtsgutachten geprüft und im März wäre sowieso eine Jahreshauptversammlung und sie wollen das ja gar nicht machen jetzt und es wäre nur eine Geldverschwendung. Was mit ziemlicher Sicherheit jetzt einen Stimmungsboykott nach sich ziehen wird. Also ich bin da jetzt kein Rechtsexperte.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung.
Also Sie kennen jetzt keinen Rechtsexperte, vielleicht hat Hannover 96 da auch recht, keine Ahnung, vielleicht.
Naja, aber
das klingt halt schon so, okay, im März ist dann tatsächlich eine Jahreshauptversammlung.
Das wusste man doch vorher.
Ja,
also wenn die Fans diese Absage akzeptieren würden, dann hätten sie im Vorfeld das ja gar nicht machen müssen, diesen ganzen Aufwand. Ja, sie wussten ja, dass es im März.
Die haben halt die Befürchtung, dass bis dahin es zu spät ist halt. Bis März. Das ist ja das Argument, warum sie jetzt unbedingt diese außerordentliche Versammlung haben wollen. Und der Verein argumentiert halt dann, wir müssten mehrere außerordentliche Versammlungen machen. Wir müssen erst einmal, wo wir nur die Leute entlassen. Wenn sie entlassen werden, müssen wir nochmal 4 Wochen später eine, wo wir neu wählen. Und dann nochmal 4 Wochen später unsere Jahreshauptversammlung. So, das ist das Argument.
Aber
kann man sehen, wie man will, so, ist okay.
Aber müsste man dann nicht das gleiche Prozedere auch machen, wenn man die Jahreshauptversammlung macht und die entlassen werden müsste?
Nee,
man dann
die ist ja sowieso gescheduled. Die ist ja sowieso verankert, wie die abzulaufen hat. Diese Außerordentlichen dürfen wahrscheinlich nur irgendwie ein bestimmtes Thema haben.
Ach so, okay, deswegen,
Ich weiß es nicht genau.
Aber das ist ja hässlich,
müsste man wieder Gunnar Lott hier dazu holen.
Ja, den müssten wir mal wieder anrufen.
Aber das ist schon heftig. Ja. Also vielleicht ich will ja auch gar nicht jetzt hier auf die Seite der Ultras, ich kenne mich da zu wenig aus, gebe ich offen zu. Aber um da wieder zurück zur sportlichen Lage zu kommen, das wird hundertprozentig jetzt wieder einen Stimmungsboykott geben und dann wird es halt wieder auch, es wird dann wahrscheinlich wieder auf die Mannschaft überschlagen.
Das ist eine Sache, das muss an diesem Platz liegen, dass man immer parallel zu seinem eigenen Herzensverein irgendwie zieht, aber ich kenn das ja auch vom HSV, also dass diese Unruhen außerhalb des Platzes, in den Gremien, im Aufsichtsrat und so weiter und so fort, dass das natürlich auch ein Alibi ist, also was zum einen natürlich die Mannschaft vielleicht auch belastet irgendwo. Ich weiß es nicht, wie das ist für so einen Profi, ob einen das wirklich massiv belastet oder ob das einfach quasi ein Alibi ist, wo man dann für sich selbst vom Kopf her das Gefühl hat, so okay, ich muss die Schuld weniger bei mir selbst suchen, ich muss weniger an mir selbst arbeiten, weil das Auge Mörders blickt nach links, hier in die zu den Funktionären und so weiter, und ich kann mich da so ein bisschen rausziehen. Weiß ich nicht. Aber es ist ein bisschen ähnlich auf jeden Fall, wie es jahrelang beim HSV war, und wir alle wissen, wie das geendet ist. Mhm. Nämlich mit Werbung. Der HSV macht jetzt Werbung, und schaut euch das mal an. Das ist sensationelles Erstligareif. Wir sind gleich zurück.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wir reden jetzt über den VfL Wolfsburg. Ein quietschbunter Club, der uns allen sehr am Herzen liegt. Bruno Labbadia ist der Trainer. Und man hat zum zweiten Mal in Folge einen Sieg erringen können. Zum zweiten Mal als Außenseiter. Denn nachdem man in der letzten Woche Leipzig schlagen konnte, war nun die Eintracht aus Frankfurt dran, die ja in einem unvergleichlichen Höhenflug sich derzeit befindet.
Wurde gerade in Labbadia erwähnt. Ich habe am Wochenende live getickert für Spiegel Online. Mhm. Und dann kriegen wir halt immer so von den Agenturen die Bilder rein. Also die Agenturen, da sitzen immer die Fotografen, und die machen ja schon live während dem Spiel, haut dich die Agentur mit Bildern voll, weil die wollen, dass du die halt in die Artikel einbindest und dass du die kaufst quasi. Mhm. Und da sind halt so viele Bilder von Bruno Labbadia reingekommen. Aber mir ist halt wirklich zum ersten Mal so, wenn du dann halt rechts so ein Stream an Bruno Labbadia bildest über das ganze Spiel, dass das eigentlich, dass der schöne Bruno, der ist ja wirklich richtig schön. Das ist ein richtig schöner Mann.
Ich habe Bruno Labbadia mal auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg gesehen, ja, als er noch in Hamburg in Amt und Würden war. Und ich habe mit ihm geknutscht. Ich fand ihn so schön, dass wir geküsst haben, einige Stunden.
Ja, weil das ist ja der Witz, die sind ja auch nicht bearbeitet, diese Bilder. Das ist ja nicht dann wie die dann irgendwie 3 Stunden später online sind, wo dann nochmal irgendwie Photoshop 5000 Mal dran war, sondern halt wirklich so. Ja. Der ist ein Haarpracht, hätte ich gerne. Der Typ ist Mitte 50 oder wie alt ist der? Oder 50?
Ja, aber das ist auch, also, ja, ich glaube, das ist auch schon Licht hier und da. Also
ja, aber trotzdem.
Ja.
Und Klopp hat im selben Alter hat sich die Haare neu machen lassen. Mit dem Lasern.
Ja. Das ist eine Umverteilung. Es ist so eigentlich, es ist nur eine kopfgewordene Sozialhandlung. Das ist eine Umverteilung von Haar. Warum soll sich hier im Kranzgebiet, das ist wieder die Elbchaussee, da sitzt das Haarkapital und der Rest geht leer aus oder was? Das finde ich allein, die politische Botschaft dahinter ist schon völlig falsch. Ja. So. Von daher ist Klopp für mich ein sozialer Typ. Aber ich glaube, Labbadia ist auch jetzt nicht, er ist jetzt kein Brad Pitt, was das angeht. Oder George Clooney oder so Leute, die.
Ich finde, er kommt schon nah. Er kommt schon nah. So. Willst du nicht? Also, keine Ahnung. Chat, was sagt ihr? Ich habe auch schöne Haare. Da hat schon wieder einer nicht verstanden. So.
Nee, ne?
Dass ich auch keinen Scherz mache, sondern dass die Leute immer alles rechnen. Ich meine das ernst. Also, kann man ja auch mal sagen.
Der schöne Bruno, genau.
Jetzt habe ich mich wieder irgendwo reingeritten, wo ich nicht rein wollte.
Ist doch egal. Ist doch einfach absteigen und wie ein Mann sich wohlfühlen darf, wo man mal sich hingeritten hat. Das passiert mir ständig. Ich bleib dann einfach eine Weile, bis alle anderen es nicht mehr awkward finden.
Ich habe das Red Dead Redemption letzte Woche gesehen mit euch. Ja. Da habt ihr euch da auch aber reingeritten.
Da muss auch Diverses reingeritten. Da hast du völlig recht, ja. Wolfsburg hat sich zurück in die Erfolgsspur geritten. Überraschend, muss man tatsächlich sagen, in Frankfurt gewonnen. Frankfurt, die mit dieser Niederlage auf Platz 5 abgerutscht sind, was jetzt nicht so dramatisch ist. Man ist immer nur noch 3 Punkte bei einem guten Torverhältnis auch hinter Mönchengladbach. Also das kann man relativ schnell wieder korrigieren, diesen Ausrutscher. Aber man sieht auch, wie hoch die Eintracht im Kurs steht, wenn man diese Niederlage gegen Wolfsburg als so überraschend empfindet, ja. Weil man hat sich auch so dran gewöhnt, dass die alles im Grund und Boden schießen, da auch gerade die drei da vorne mit Haller, Rebic und Jovic. Und ja, jetzt eben gegen Wolfsburg. Wie ist das denn zustande gekommen? Ja,
von den 200 aktiven Spielern in unserem Bundesliga-Topspiel haben 2 für Wolfsburg getippt.
Siehst du?
Ich fand, das war so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass Frankfurt es ein bisschen zu sehr wollte. Also Frankfurt hat extrem gut angefangen in den ersten 20 Minuten. Und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, diese negative Seite von so einem Erfolgslauf. Du hast natürlich da sehr viel Selbstvertrauen, Aktionen gelingen plötzlich, die eigentlich sonst nicht gelingen würde. Mhm. Aber in diesem Fall war es halt so, man hatte ein bisschen das Gefühl, die haben geglaubt, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Man hatte das Gefühl, die haben einfach alles weiter nach vorne geworfen, so egal, 0-0, egal, 0-1, wir werfen jetzt alles nach vorne, keine defensive Absicherung, ach, ist egal, wir schaukeln das Ding schon irgendwie. Und Wolfsburg hat das wirklich eiskalt ausgenutzt, haben dann nach dem 1:0 gut auf Konter gespielt, haben mit der Raute, die sie gespielt haben, sehr gut das Zentrum verdichtet. Das ist auch so ein bisschen, wenn man jetzt so meine Taktikblick hat, ist das für mich so eine wichtige Umstellung, die Bruno Labbadia in den letzten Wochen gemacht hat, auf diese Raute umgestellt. Mhm. Damit jetzt wieder in die Erfolgsspur gekommen.
Die hat er jahrelang spielen lassen. Das ist eigentlich sein Lieblingssystem, die Raute.
Ja, eigentlich nicht.
Da hat man eine Zeit, wo er früher. Meine ich doch, der hat auch immer Raute gespielt, ne? Oder ja, 4-2-3-1.
Stimmt, gar nicht mehr. Also 4-2-3-1 war Raute in seiner ersten HSV-Zeit. Mhm. Damals war das noch die Raute angesagt.
Ja.
Aber selbst da ist er dann relativ früh, glaube ich, zu 4-4-2 gegangen. Mhm. Aber jetzt ja wirklich mit einer echten Raute, mit Memedi, der sehr gut die Räume hinter Frankfurts Mittelfeld ausgenutzt hat. Und dann ging das ganz flottig ab. Also Ginczek, mit einem sehr starken Spiel, ein Assist, ein Tor.
Ja.
Und Frankfurt hat dann wirklich noch Druck gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber es war dann, wie gesagt, es war ein bisschen zu viel, fand ich. Ein bisschen zu wenig Konterabsicherung, ein bisschen zu viele Spieler vorgebracht, ein bisschen zu häufig halt das Dribbling gesucht, wo man dann vielleicht nochmal hätte einen Angriff abbrechen können.
Ja, und so endete dann zumindest kurzfristig diese beeindruckende Serie. Ja, vielleicht ist das wirklich so, wenn, wie du sagst, dieser Rausch, diese Welle der Euphorie, auch so einen Marseille einfach mal 4:0 irgendwie abschießen, wo wir aber auch Olympique wahrscheinlich vielleicht ähnlich an die Sache rangegangen ist wie Leipzig im Europapokal gegen Salzburg, also das nicht so mit hundertprozentigem Ernst vielleicht auch angegangen ist und dann trüb oder dann scheint so ein 4:0 vielleicht auch heller, als es eigentlich ist, man weiß es nicht. Aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen, weil Frankfurt hätte das Spiel auch gewinnen können.
Ja.
Gerade am Anfang, wer war es, der Guzman oder wer hat da den gegen Pfosten geschossen? Mit ein bisschen mehr Glück geht man 1:0 in Führung. Und ich glaube, wenn du 1:0 in Frankfurt zurückliegst,
das ist brutal, ja.
Dann ist es brutal. So, und also wenn die ein bisschen mehr Fortuna gehabt hätten, oder auch die Elfmetersituation, da gab es ja die Szene, als Jovic da umgetreten wird und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter und Videoschiedsrichter korrigiert das auf Freistoß kurz vor der 16er-Linie. Und das ist natürlich, also, der Freistoß hat nichts eingebracht.
Ohne Videorichter hätten sie gewonnen.
Nein, es ist einfach dann halt auch ein bisschen Pech. Also, das ist ja, ich will gar nicht die Entscheidung des Videoschiedsrichters korrigieren oder so, weil es wäre richtig, aber ich meine, mit ein bisschen mehr Fortune gehen die 1:0 in Führung und dann meine ich, ist es schwer für Wolfsburg, da zurückzukommen. Und ja, so hat Wolfsburg eben das 1:0 gemacht und das dementsprechend dann auch mit 2:0 ausgebaut und kurz vor Schluss dann das 2:1 über die Zeit gebracht. Auch da hatte Frankfurt auch noch ein, zwei Chancen auch für den Ausgleich.
Ja, wollt ihr noch ein bisschen auf Wolfsburg eingehen?
Ja, mach mal.
Ich finde, diese Kombination Ginczek-Wehrost finde ich, funktioniert mittlerweile sehr gut. Wehrost, so klassischer Strafraumstürmer. Mhm. Ginczek, einer, der auch mal ausweicht, der einen Pass anbringen kann, der technisch noch eine Nummer, eine Stufe höher ist. Das ist ein gutes Sturmduo. Und deswegen funktioniert auch diese Umstellung auf die Raute so gut, weil sie jetzt da beide Platz haben in diesem System. Mhm. Weil sie auch beide von Memedi und auch von Respichoy, wieder so ein Spieler, den man nicht aussprechen kann, mit Bällen gefüttert werden, also aus dem zentralen Mittelfeld heraus. Finde ich stark. Und Arnold, so ein Spieler, der seit Jahren irgendwie in der Bundesliga spielt, der nie so riesig auffällt, aber auch nie wirklich schlecht spielt, der hat sich auf dieser neuen Position im zentralen Mittelfeld, auch teilweise sogar als Sechser, hat er sich sehr gut eingefunden.
Ja, wobei ich finde, Arnold, also ist ja auch Eigengewächs, meine ich, in Wolfsburg.
Ja.
Das ist so ein Spieler, der immer wieder mal, was du gerade über ihn gesagt hast, der hat immer wieder so Phasen gehabt in der Vergangenheit, wo man das Gefühl, okay, der hat den nächsten Schritt gemacht, weil der hat eigentlich auch viele Anlagen. Und man hat immer das Gefühl, okay, der macht den nächsten Schritt irgendwie, ja. Und aber so richtig die Konstanz reinbekommen hat er dann auch noch nicht, ne? Also das weiß man immer nicht, ist das jetzt eine Momentaufnahme oder.
Das ist die spannende Frage.
Ja.
Also ich finde aber, er spielt nicht richtig schlecht, aber wirklich diese Ausschläge nach oben fehlen manchmal. Hat er momentan wieder so einen kleinen. Bin ich gespannt, wie man das konservieren kann, ob er diese Form konservieren kann.
Ja, und bei Memedi ja auch. Also der ein Weltenbummler, der hat auch schon in diversen Vereinen gespielt. Leverkusen lange, beim HSV war er ja auch mal kurz. Und
echt?
Ja, aber
ich gar nicht.
War der nicht schon mal, oder nee, warte mal, Drimmitsch war beim HSV. Emilie war nicht beim HSV, er wollte mal zum HSV, er sollte zum HSV. Das war immer ein Gerücht, dass er zum HSV geht. Aber Freiburg war er auch, ne, meine ich?
Freiburg, Leverkusen. Ne? In Kiew hat er mal gespielt, ein Jahr lang.
Ja.
Auch krass.
Ja. Ja, und so der zweite überraschende Sieg für Wolfsburg. Und nachdem man ja auch einen guten Saisonstart hatte mit 6 Punkten aus 2 Spielen, dann musste man wieder abreißen lassen. Hat man jetzt wieder so ein bisschen die Tabellensituation ja, sich ein bisschen schöner gestaltet. Ne?
Wobei du als alter HSV-Fan kennst das wahrscheinlich noch mit Bruno Labbadia.
Ja, ja.
Dass man jetzt ausgerechnet gegen Leipzig und gegen Frankfurt, gegen die stärkeren Teams gewinnt und gegen die schwächeren Teams nicht so gut aussieht. Das ist doch typisch Bruno, oder?
Ja, das ist nicht unüblich für Bruno Labbadia wahrscheinlich. Es ist, ja, ich bin mal gespannt. Also er war in seiner ersten Amtszeit beim HSV hat er eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Aber damals gab es natürlich auch noch ganz andere Ambitionen auch beim HSV. Aber wenn man das aus heutiger Sicht mal sieht, dann kann man nur davon träumen, was es unter Bruno Labbadia gab beim HSV. In Leverkusen davor ist er am Ende gescheitert, aber am Anfang war er eben auch sehr hochgelobter junger Nachwuchstrainer. Konnte dann nicht ganz, sag ich mal, das Niveau erreichen, was man ihm damals so ein bisschen attestiert hatte. So hat er sehr schnell Erfolg gehabt irgendwie in Leverkusen. Weiß ich noch, da war er eigentlich schon entlassen, so gut wie. Und der HSV brauchte einen neuen Trainer und hat man noch Ablöse bezahlt, irgendwie eine Million oder whatever. Ja,
wollte denn loswerden in Leverkusen?
Ja, die haben sich kaputt gelacht. Also, aber gut. Ja, jetzt wird er vielleicht glücklich in Wolfsburg. Mal schauen, der schöne Bruno. Gut. Das waren so 3 Clubs mit Augsburg, Hannover und Wolfsburg, die heute mal ein bisschen länger gefeatured worden sind. Mhm. Fand ich schön.
Kann man mal machen.
Ja, finde ich gut. Heute Abend übrigens noch kurzer Hinweis. Unter schweren Protesten ein Montagsspiel. Leverkusen trifft auf Nürnberg. Das soll ja auch abgeschafft werden. Es ist ja eh momentan so ein bisschen Knatsch überall. Ne? Also die zweite Liga hat keinen Bock mehr auf die Montagsspiele. Die Regionalliga hat sogar 1 Minute lang das Spielgerät ruhen lassen aus Protest gegen die Reform oder Strukturen, die da gemacht werden. Erste Liga hat auch keinen Bock auf Montagsspiele. Favre meinte auch, es ist völliger Quatsch. Also der rumort so ein bisschen gerade.
Ja, jetzt ein bisschen. Ja, gab ja überall Proteste und Boykotte jetzt am Wochenende. Mhm. Erste Halbzeit keinen Support.
Ja.
Bin auch kein riesiger Fan von Montagsspielen. Ich glaube, niemand. Also ich weiß nicht.
Nee, niemand. Niemand. Nee. Warum auch? Nee. Warum sollte man auch Fan von. Also.
So.
Oder? So. Wir haben noch ein paar Spielchen. Lass doch mal ein bisschen über Dortmund zum Beispiel reden.
Ja.
Die sehr souverän die Patzer der Konkurrenz für sich genutzt haben mit einem 2:0 gegen Freiburg. Jetzt sind es hier was? 7 Punkte? 8 Punkte? Irgendwie 7 Punkte auf Gladbach. Und man muss ja immer so ein bisschen auch die Bayern in die Gleichung mit reinnehmen. Es sind 9 Punkte auf Bayern. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Eigentliche. Die anderen Mannschaften werden schon noch patzen, wahrscheinlich hier und da mal.
Ich habe einen BVB-Fan gesprochen, der meinte, er guckt nicht auf Gladbach, er guckt nur auf Bayern.
Ja.
Und auf Leipzig.
Ja, Leipzig ist tatsächlich auch, wenn die sich endlich mal des leidigen Europapokals entledigt haben, wenn sie ihn abgeschüttelt haben wie so einen kratzenden alten Mantel, dann und sich voll auf die Bundesliga konzentrieren, ey, Leipzig.
Das stimmt aber auch.
Wäre eine gute Saison.
Ja, das ist interessant. Du hast jetzt in der Rückrunde Leipzig, aber auch wahrscheinlich Hoffenheim, die ja in ihrer Champions League Gruppe auch.
Wahrscheinlich Vierter werden und dann auch, genau, auch kein Europapokal mehr haben. Die darf man auch nicht vergessen. Aber sie werden nicht um Meisterschaft mitspielen auf meinem. Aber um die Champions League spielen sie auf jeden Fall mit.
Aber für Frankfurt, Gladbach, auch die Mannschaften dahinter, die sich auf Europa Hoffnung machen, ist das schon eine blöde Nachricht. Die hätten es wahrscheinlich gern gesehen, wie Leipzig qualifiziert, so. Für die nächste Runde.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man in Frankfurt nach Leipzig schaut irgendwie. Ich glaube, dass man in Frankfurt nämlich das macht, was jeder Verein machen sollte, der in Europa spielt, nämlich das so maximal feiern, wie es geht. Und ich bin kein Frankfurt-Fan oder so. Das geht auch gar nicht, weil Eddie diesen Raum komplett ausfüllt. Aber ich habe großen Respekt vor den Fans der Eintracht, wie die diesen Europapokal abfeiern.
Stell dir diese Sendung vor, wenn du auch noch Eintracht-Fan wärst.
Ja. nee, aber ich muss das wirklich mal so sagen. Also was die da an Choreo abziehen, an Begeisterung durch Europa tragen, ich finde es einmalig. Also so wie Frankfurt die Europapokalteilnahme feiert, das ist als mal so von außen betrachtet, ich finde es fantastisch. So muss es sein. Und nicht so, ja, Europapokal ist uns nicht so wichtig ist die Bundesliga, labarababa, wir spielen 34 Spieltage, um uns vor Europa zu qualifizieren, aber interessiert uns nur die Champions League und so. Ach, weiß ich nicht. Ich finde das super, was Frankfurt da macht.
Das finde ich auch so interessant. Das sind ja diese ganzen Traditionsvereine, die dann nach Europa lechzen. Und dann auch diese zweite Europa League, sage ich mal. Also die zweite Liga in Europa geil finden.
Bemerkenswert, Alcázar. Das wird langsam echt unheimlich. Ich meine, natürlich, das ist jetzt auch eine dieser Geschichten, die jetzt rauf und runter erzählt wird. Die muss man jetzt nicht auch noch rauf und runter erzählen, aber man muss sie eigentlich doch erzählen, weil sie so geil ist. Der hat, glaube ich, jetzt schon den Rekord für Joker-Tor von Nils Petersen, ich weiß nicht, eingestellt, zumindest irgendwie so. Nach was? Nach 13 Spieltagen hat der irgendwie 8 oder, was ist der? Ich glaube, 9 ist der Rekord und er hat 8 oder irgendwie so. Also er wird auf jeden Fall in dieser Saison, sag ich mal jetzt, den Rekord brechen. Und ich weiß noch, wie man Petersen letztes Jahr gefeiert hat. Oh, hier 9 Joker-Tore und so weiter. Oder vorletztes Jahr, whatever, wann das war. Und der Typ kommt einfach rein und macht sein Tor mit gefühlt einer Ballberührung. Irgendwie, was ist da los?
Ja, tatsächlich, ja, diese These, wer hatte die letzte These letztes Mal? Ich glaube, Etienne war das doch mit der schönen These, dass Götze den Gegner müde läuft.
Und dann kommt Alcázar.
Das ist eine schöne These gewesen. Ja. Aber er kriegt dann auch die Zuspiele, muss man sagen. Piszczek hat er da nochmal ihn wirklich so eingesetzt, dass er den gar nicht mehr daneben netzen kann.
Ja, aber er hat sich eben auch gut in den Raum bewegt. Er war anspielbar. Das ist auch das Ding. Ja. Genau.
Also das ist halt dann die Stärke, dass diese Mannschaft ist halt so unfassbar kombinationsstark diese Saison, die Dortmunder. Die können halt aus dem Nichts so Dynamik erzeugen. Ja. Selbst in einem Spiel jetzt gegen Freiburg, das ja eigentlich gar nicht, da haben sie nicht mal besonders geil gespielt. Das heißt, dort haben sie immer noch 3-4 Szenen, wo sie dann plötzlich aus dem Nichts heraus, im Mittelfeld geht der Ball, plötzlich sprinten 3 Spieler los, wie einstudiert. Und da hast du plötzlich eine ganze Dynamik in dem Spiel, mit der du überhaupt 0 rechnest.
Ja.
Das ist halt die Riesenstärke. Und da hat halt Alcázar das große Glück, dass er A, spät reinkommt, wenn der Gegner müde ist.
Ja.
Das muss man auch sagen. So. Das ist ja mittlerweile, kannst du es nicht mehr auf Fitness schieben, finde ich. Mittlerweile ist es Taktik. Mm-mm. Klar. Mittlerweile müsste er eigentlich so fit sein. Also am Anfang der Saison hieß es immer noch, Alcázar ist nicht fit, der hat letzte Saison nicht viel gespielt. Den kann man nur als Joker bringen, aber das kann ja jetzt nicht mehr gelten. Das muss ja wirklich Taktik sein.
Aber also es läuft ja fantastisch. Warum soll man das jetzt ändern?
Ja, genau, wie sollte man es ändern, genau. Ja. Was hat er jetzt gesagt? Wo er jetzt stehen geblieben? Alcázar. Mannschaft müde gelaufen. Dortmund kann auf Konter spielen, wenn sie führen, ist ja auch häufig so. Dann können sie nochmal ganz anders rangehen.
Dann hast du da einen Sancho, der
Sancho, genau,
in dieser Saison explodiert ist. Mhm. Ja, das sind ja auch so Spieler, die du nicht so wirklich einkalkulieren konntest, weil du nicht genau im Vorfeld wusstest, wie sie sich entwickeln. So ein bisschen wie ein Dembélé auch, der ja auch explodiert ist dann in der einen Saison. Und das ist jetzt Sancho. Und der Typ ist, der macht ja so Spaß. Der ist unbekümmert, schnell, trickreich. Also da ist den Jungen, ist Dortmund echt wieder ein Juwel.
Diese Szene am Ende, kurz vor Abpfiff, wo er halt zweimal eine Drehung um Ball macht und damit 4 Gegenspieler stehen lässt. Mhm. So. Unfassbar.
Ja, und er hat, das muss man mal sagen, Pulisic einfach mal. Wo ist Pulisic?
Wo ist Pulisic?
Ja, also man sieht daran, wie gut er ist, sieht man daran, wie wenig Pulisic überhaupt eine Rolle noch spielt. Mhm. Also die Differenz zwischen Sancho und Pulisic, der ja auch ein super Talent ist, die ist noch mal beeindruckend so.
Ja.
Manchester City wird sich ärgern, denke ich mal.
Haben den Krug drauf recht? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube, es gibt irgendeine Klausel, dass sie Matching-Recht haben, glaube ich.
Ja, das kann
sein. Irgendwie sowas. Aber sie, also der Junge ist auf jeden Fall safe in Dortmund. Es könnte sein, dass wenn jetzt
was. Also Vorkaufsrecht, das so jetzt steht.
Wenn Paris 120 bietet, dass dann Manchester wahrscheinlich sagen kann, okay, wir wollen ihn auch für das gleiche Geld haben oder so. Das weiß ich nicht genau.
Ein Vorkaufrecht, ja, das ist so. Sollte sich der BVB mit einem anderen Wechsel einigen, können sie es ihnen halt für die Summe kaufen.
Ja, also
sie bekommen 15% der Transfersumme. Ja. Genau.
Ne? Na, krass. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, super Signalwirkung für alle Jungprofis in Europa, die irgendwo auf den Bänken sitzen, wie toll man sich in Dortmund entwickeln kann. Und das jetzt seit längerem. Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, weil es gibt nicht so viele Weltklasse-Spieler, die welche Veranlagung haben. Und die gucken sich natürlich auch genau an, wo kann ich den nächsten Schritt machen? Wo ist das richtige Umfeld? Und wenn die sehen, dass Dortmund da ein Juwel nach dem nächsten entwickelt und zur Weltklasse reifen lässt und dann entlässt in die Welt zu Barcelona und wo auch immer sie dann hingehen wollen, das ist ja für Dortmund fast wie eine Meisterschaft so ungefähr, also diesen Wert, ne?
Ist halt langfristig natürlich eine riskante Strategie. Du musst halt immer hoffen, dass du halt die richtigen Talente findest.
Ja, genau. Ja. Aber du hast eben die Chance, die zu bekommen, weil du siehst ja, Dembélé hat sich schon gegen Bayern entschieden und für Dortmund, weil er, nicht weil Dortmund auf dem Platz die besseren Argumente hat, sondern weil er sich gesagt hat, okay, da kann ich mich entwickeln, da kann ich spielen, den nächsten Schritt machen. Und kommt jetzt Sancho, vielleicht kommt im nächsten Jahr ein Foden oder sowas, irgendjemand, der eben mit ähnlich viel Talent gesegnet ist. Nun gut, aber dieses Jahr, zumindest in der Hinrunde, muss man sagen, wirkt Dortmund sehr stabil, sehr gefestigt, und sie gewinnen eben auch solche Spiele wie jetzt gegen Freiburg, was vielleicht jetzt nicht unbedingt das Riesenfeuerwerk war, gegen defensive Freiburger. Lass uns noch mal ein bisschen über Freiburg reden, die man ja durchaus auch einreihen kann in diese Liste aus Augsburg und so weiter, die wir eben hatten. Sie haben sehr defensiv gespielt gegen Dortmund und haben halt eben versucht, ja, zuzumachen, sag ich mal, Räume eng zu machen. Hat am Ende aber nicht gereicht, weil Dortmund zu stark war, oder hat man auch selbst was falsch gemacht?
Ja, man kann halt vielleicht sagen, man hat zu defensiv gespielt. Man hat zu stark darauf geachtet, dass man hinten möglichst lange die Null hält, und dann hat man den Schalter nicht mehr gefunden in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit nur ein Schuss aufs Tor. Das ist ein bisschen wenig, wenn du 1-0 hinten liegst und dann später 2-0 hinten liegst. Gondorf hat nochmal, glaube ich, die Latte getroffen. Aber das war halt allgemein so ein Spiel wie gegen Bayern, so ein Spiel eigentlich, wo du hoffst, lange die Null zu halten und dann am Ende nochmal irgendwie vorne reinzukommen. Ich finde Freiburg dieses Jahr so Licht und Schatten. Ich finde, die sind manchmal tatsächlich zu sehr auf ihr eigenes Pressing fixiert, zu sehr darauf fixiert, das Spiel tot zu machen. Haben aber andererseits jetzt mit Waldschmidt, mit Höhler, mit Franz auch, mit Kleindienst, haben sie sehr viele Optionen für die Flügel, für den Sturm allgemein, haben da wieder ein bisschen mehr Flexibilität reingebracht. Mhm. Mit Petersen natürlich dann vorne den Mann, den du immer bringen kannst, klar. Aber gerade Waldschmidt gefällt mir gut. Das ist dann wieder so ein Stich so ins Herz rein.
Nein, das war mir aber klar. Ja. Nein, das war mir wirklich klar, weil ich fand Waldschmidt, die wenigen Minuten, die er beim HSV hatte, fand ich ihn immer sehr ansprechend und habe nie ganz verstanden, weshalb der Junge nicht mehr Einsatzzeit bekommt, weil der hat so eine Dynamik und der ist sehr abschlussstark vor allen Dingen. Mhm. Der ist super torgefährlich. Der hat einen tollen Schuss.
Der hat so einen Zug auch,
ja. Ja, so zwei beidfüßig auch, meine ich, und zweifüßig. Beidfüßig. Und der fackelt nicht lang. So, wenn der in der Situation ist, wo er aufs Tor schießen kann, ballert er einfach rauf. Und er kann sogar mit dem Kopf Tore machen, obwohl er nicht der Größte ist. Also ich fand auch die Ablösesumme gerechtfertigt. Das waren irgendwie um die 5 Millionen oder so.
Da haben wir schon ordentlich Geld für bezahlt.
Ja, aber der Junge ist das wert. So. Und ich hätte mir gewünscht, dass der in Hamburg bleibt, in der zweiten Liga, weil ich glaube, da hätte er auch sehr viele Tore machen können. Ja,
wobei Hamburg hat er jetzt mit Wang. Und
ja, Lasogga ist gut. Natürlich, ja. Wang ist geliehen und Lasogga ist ein komplett anderer Spielertyp.
Ja, das stimmt, ja.
So, und was du halt brauchst, und du brauchst halt jemanden, der aus den Chancen auch ein Tor macht. Hm. Du kannst dich ja einen Wolf kombinieren und du brauchst da vorne einen, der die Dinger reinmacht. Und Waldschmidt ist für mich ein Torjäger. Hm. Das siehst du dem an. Der kriegt den Ball und der ballert ihn rauf. Hm. So.
Der gefällt mir auf jeden Fall gut.
Hast du den Elfmeter gesehen neulich von Waldschmidt?
Ja, den Winkel
rein. Ja, der ballert ihn einfach rein. Ja, genau, weil er weiß, wie man aufs Tor schießt. Und das weiß nicht jeder. Der guckt nicht, oh, und dann schiebt er ihn mit der Seite oder so. Oder spielt ihn halb hoch und hofft, dass der Torwart in die andere Ecke springt oder so. Nee, der läuft an und der knallt ihn einfach rein. Wie Michael Ballack früher.
So. Michael Ballack.
Ja, Michael Ballack hat keinen Elfmeter verschossen. Weil Michael Ballack, das war für ihn gar keine Option, den Elfmeter zu verschießen. Hast du mal den Elfmeter von Michael Ballack im Champions League-Finale gesehen gegen Manchester United damals für Chelsea, wo sich alle in die Hose kacken und Terry ausrutscht vor Angst?
Ja.
Ballack knallt ihn einfach, der denkt doch gar nicht drüber nach, dass es eine Option ist. Und das hat der Waldschmidt auch gemacht. Und ich finde ihn super, den Jungen. Und das war ein guter Fang für Freiburg.
Bei Ballack war das, gab es das bei Polnischen Soccer irgendwas oder FIFA irgendwas? Hat der Kommentator immer, wenn Ballack irgendwie, wenn du mit Ballack einen Torschuss gemacht hast, egal wie scheiße der war, hat der Kommentator immer Ballack geschrien. Und seitdem immer jedes Mal, wenn irgendjemand über Ballack und Schuss redet, dann ist jedes Mal im Kopf immer so Ballack!
Ja, aber zu Recht, guck dir das Tor nochmal, guck dir nochmal an, das Tor gegen Österreich damals bei der Europameisterschaft.
Ja, klar, ja, das habe ich auch
noch. Irgendwie aus 45 Metern und der denkt da rein, ey, ich hau den jetzt rein, hat er sich gesagt. Mhm. Und das hat er gemacht wie ein Strich, so.
Ja.
Der Michael Ballack. Das wäre einer für den HSV. So, ja, Freiburg. 14 Punkte auch. Platz 13.
Ja, das ist eng.
Ja, müssen ein bisschen aufpassen.
Ja.
Müssen ein bisschen aufpassen. Haben aber die Gnade, wie viele andere Vereine auch, dass es welche noch Vereine gibt, die ein bisschen mehr Probleme haben als Freiburg in diesem Jahr. Kommen wir noch zu einem nominellen Spitzenspiel zumindest. Tabellarisch nicht so hundertprozentig, aber sehr, sehr interessant. Hoffenheim gegen Schalke, beides Champions League Teilnehmer, die einen sehr gut durch die Gruppenphase gekommen, die anderen spektakulär, aber sportlich nicht ganz so erfolgreich. Hoffenheim hat Spaß gemacht in der Champions League, auch wenn die Reise jetzt vorbei ist. Aber das fand ich einen sehr erfrischenden Auftritt, muss ich wirklich sagen. Man hat am Ende ein bisschen Pech gehabt. Aber die haben mir Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Hoffenheim, das Projekt Hoffenheim ist natürlich sehr umstritten. Die meisten Fußballfans können mit Hoffenheim nichts anfangen. Und das ist ein bisschen so ein Hassobjekt. Aber das mal beiseite gelegt, finde ich Hoffenheim total interessant.
Ja.
Was die machen, also wie die arbeiten und was die für Leute holen und was die mit den Leuten, die sie haben, rausholen auch. Mhm. Und da, finde ich, muss man Hoffenheim abseits von dieser Debatte, die auch zu Recht geführt wird, ja, aber wenn man das jetzt mal kurz beiseite lässt und sich nur darauf konzentriert, dann muss ich sagen, ist Hoffenheim ein sehr, sehr interessanter Verein, sehr respektabel irgendwie, was die machen. Und die haben eben nicht die Geschichte, dass die 30, 40 Millionen Euro ständig ausgeben oder so weiter, sondern die wirtschaften mittlerweile sehr gesund, jetzt wo sie da oben sind. Und das kann man ja auch mal anerkennen.
Ja. So. Ja. Wenn du Champions League spielst, ist auch nicht so schwer.
Nö, ja, aber trotzdem. Nee, also, stimmt, ja. Also die haben halt nicht diese fetten dekadenten Transfers oder so. Die holen sich einen Belfodil aus Bremen oder so.
Hast du mitbekommen, wo der Scout oder war das Alexander Rosen? Irgendjemand hat halt gesagt, so, wir holen am liebsten Spieler, die schon in der Bundesliga waren oder die Deutsch sprechen, weil die Inhalte von Nagelsmann sind so komplex, die müssen die Sprache verstehen, sonst wird das nichts.
Ja.
Das fand ich ganz interessant.
Ja, ich bin gespannt, was Nagelsmann in Leipzig bewirken kann.
Es ist das Spiel, zum Spiel mal kurz von deinem gegen Schalke. Das war so, wenn du halt irgendwie, stell dir vor, du hast einen Kumpel, gegen den spielst du sehr oft Schach. Und dann irgendwann kennt ihr euch beide und irgendwann denkst du dir so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, womit er überhaupt nicht rechnet, einfach damit der dich nicht so gut ausrechnen kann.
Ja.
Und dann machst du halt irgendwas, was du eigentlich überhaupt nicht kannst, was halt überhaupt nicht deinem Stil entspricht. Und du machst es einfach nur, damit er das halt damit nicht rechnet. So. Und so ein bisschen war dieses Spiel, weil Hoffenheim und Schalke haben halt, gerade Schalke, haben wir plötzlich in einer Raute aufgestellt, haben sie auch schon gespielt diese Saison, aber mit einer extrem offensiven Raute, haben extrem offensives Pressing gespielt, so nach dem Motto, so okay, damit wird, das haben wir jetzt seit 2 Jahren unter Tedesco nicht gespielt, damit wird Nagelsmann nicht rechnen. Hat dann halt auch semi-geil geklappt halt, weil sie selber damit das gar nicht konnten eigentlich, einfach nur so Mindgame-mäßig war das ganze Spiel. Aber auch Hoffenheim, die halt dann so etwas Ähnliches gemacht haben, die dann auch sehr hohe Pressing gemacht haben, einfach nur um dann zu zeigen, so okay, damit werdet ihr jetzt nicht rechnen. Und dann war es halt plötzlich so ein flottes Spiel, weil beide Mannschaften nicht so gut waren, wie sie sonst sind und nicht so taktisch gut waren. Und einfach nur, um halt da mal was komplett Neues zu wagen.
Man hat manchmal das Gefühl, die anderen Trainer wollen sich gegen Nagelsmann auch ein bisschen beweisen, indem sie irgendwas taktisch Spektakuläres machen, weil Nagelsmann ja so ein bisschen als das Trainergenie gilt. Das verlockt die, glaube ich, auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Trotzdem muss man sagen, dass Schalke über die Distanz vielleicht sogar die bessere Mannschaft war und am Ende auch einen Sieg verdient gehabt hätte, obwohl man auch hinten gelegen hat. Da gab es ja auch eine kuriose Elfmeterentscheidung, auch Handelfmeter, was dann wieder zurückgenommen wurde, was, glaube ich, auch eine schwierige Situation war. Man hätte einen Elfmeter vielleicht auch geben können. Er hat irgendwie so die Hand so gegrätscht und hat dann irgendwie hier gegen gekriegt und dann irgendwie gegen die Hand
ja,
oder so.
Aber das ist ja die Regel, so wenn der Ball von einem anderen Körperteil irgendwie so unabsichtlich ist wieder so tausendmal, wenn der abgelenkt wird von einem anderen Körperteil, dann ist es kein Handspiel. Wenn er direkt gegen die Hand geht, dann ist es Handspiel.
Ja, da gibt es aber auch die Regel, wenn du eine unnatürliche Handhaltung hast, beziehungsweise die Körperfläche durch die Handhaltung vergrößerst. Egal. Jedenfalls ein bisschen Pech in dem Moment, denke ich, für Schalke. Aber das war ein Spiel, auf das man aufbauen kann. Man hat in Hoffenheim echt ein gutes Spiel gemacht. Man hätte auch gewinnen können, man hat zumindest gepunktet und die Tendenz geht für Schalke nach oben. Man hat jetzt 14 Punkte, wenn man bedenkt, wie schlecht die gestartet sind.
6 oder 5 waren es? 5 waren es. 5 Niederlagen am Stück.
Ja, ja, also die kannst du ja im Prinzip haben, die ja 5 Spiele weniger so ungefähr. Ne? Das ist ja eine Hypothek. Und jetzt ist man 7 Punkte hinter Platz 6.
Aber da siehst du trotzdem, das ist nur eine Hypothek, die kannst du fast gar nicht aufnehmen.
Ja, das haben wir oft gesehen schon.
Zum Beispiel bei Schalke vor 2 Jahren.
Bei Schalke vor 2 Jahren, ja, aber auch bei Dortmund haben wir es mal gesehen, bei Gladbach damals unter Favre noch hat man es gesehen, bei Köln natürlich, die im Prinzip eine ganze Hinrunde.
Gladbach ist damals ja noch Dritter geworden, das war doch Witz, oder Vierter. Ja. Mit Schubert, weil sie unter Schubert alles gewonnen haben. Ja, ja. Dann nächste Saison wollen sie wieder scheiße und so.
Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, dass Schalke in der Bundesliga doch so langsam zurück in die Spur findet und in der Champions League, und ich glaube, das hat dem Verein auch geholfen, dass man in der Champions League Erfolg hatte. Dass man auch das Selbstbewusstsein nicht gänzlich verloren hat und auch an den Trainer geglaubt hat und was, Hustensaft oder was war
das? Nein, so
breite Brust. Ja, ja, sich da eine breite Brust geholt. Ja.
Glaub ich, mir Hämpfling so aus der Suche.
Ja. Hast du Hustensaft? Bist du krank? Ja.
Nein, ich bin ein starker Mann hier.
Ja. Ja, genau. Also deswegen, Schalke fand ich schon beeindruckend und ja, Hoffenheim. Am Ende ein bisschen Glück, vielleicht sogar gab es, dass da noch ein Punkt rumgekommen ist. Gut. Düsseldorf gegen Mainz. Können wir nochmal schnell machen. Düsseldorf mit einem 3:3 bei Bayern auf sich aufmerksam gemacht. Positives Erlebnis.
Muss ich dich gleich ausbremsen?
Ja.
Ich habe keine Sekunde von dem Spiel gesehen.
Gar nichts.
Nee, tut mir leid, ich war
Freitag. Ich habe zumindest die Zusammenfassung gesehen.
Nee, ich habe wirklich gar nichts gesehen. Ja, ich finde das mal lustig. Auch gut. Ich finde das mal lustig. Nun. Ich war am Wochenende beim Rasenfunk.
Ja.
Und da ist es halt immer vorher so, dass du halt mit Max so absprichst, okay, wovon habt ihr was gesehen? Ja. Wie muss ich da die Fragen stellen, damit das so scheint, als ob ihr alles gesehen habt?
Ja.
Und hier kann ich mich hinsetzen und sagen, sorry, ich habe alle Spiele, alle anderen Spiele über 90 Minuten gesehen, aber das von dem Spiel habe ich keine Minute gesehen.
Schade, Tobias.
Kann ich nicht mehr dazu sagen.
Tut mir leid. Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Nicht viel, weil ich habe auch nicht viel gesehen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen, was jetzt ein bisschen cheaten ist. Ne? Aber was in der Zusammenfassung für mich so ein bisschen durchgekommen ist, dass Düsseldorf versucht hat, Gas zu geben, versucht hat, das Spiel zu gewinnen, die aktivere Mannschaft war und durchaus auch gute Chancen hatte, vorne was zu bewirken, aber am Ende keine Chancen genutzt hat. So, und dann ein kleiner Patzer von Rensing, also Patzer war, sah ein bisschen unglücklich aus, weil der Winkel war recht spitz und er hat irgendwie das Bein nicht richtig zum Ball bewegen können. Das sah ein bisschen doof aus, aber wahrscheinlich echt undankbar, die Situation auch. Und so hat Mainz am Ende gewonnen, was für Stuttgart echt unglücklich war, für Düsseldorf echt unglücklich war, weil sie hätten das Spiel nicht verlieren müssen und sie haben vor allen Dingen auch mit Mainz jetzt ein Heimspiel gehabt, das musst du dann gewinnen. So, ne? Also so ein Punkt in München bringt dir nichts.
Ja.
Wenn du dann deine Heimspiele gegen Mannschaften wie Mainz, die sich am ehesten noch auf Augenhöhe bewegen, dann verlierst. Das ist ein bisschen tragisch für Düsseldorf. Ich glaube, es ist eine sehr ärgerliche Niederlage, unnötige Niederlage für Düsseldorf. Mainz war vielleicht auch die cleverere Mannschaft und hat ein bisschen mehr Routine in der Bundesliga. Und ist für Mainz ja auch nicht so unwichtig.
Düsseldorf jetzt wieder Letzter.
Diese Punkte. Düsseldorf wieder Letzter. Klar, Stuttgart gewonnen. Nürnberg spielt heute Abend noch in Leverkusen. Aber ja, wird schwer für Düsseldorf.
Mhm.
Wird schwer.
Wird schwer.
Ja. Viel mehr kann ich auch nicht sagen.
Nee, war aber gut. Hast du gut gemacht.
Vielen Dank. Dankeschön. Und damit sind wir fast schon am Ende. Haben wir eigentlich irgendein Spiel noch vergessen? Nö, ne? Wir haben jetzt eigentlich über alles so gequatscht.
Ah, das Spiel haben wir gemacht heute.
Dann haben wir noch Champions League demnächst.
Nee.
Das ist, naja, gut, nee, wir hatten Champions League.
Wir hatten Champions League.
Ja? Aber willst du da nochmal drüber schnacken, wie die Vereine sich da positioniert haben?
Nee.
Oder willst du was anderes machen? Wolltest du noch ein bisschen...
Wollte ein bisschen Kickbase machen.
Ich sehe schon dich an dem Handy nesteln.
Ja, wie wir am Handy nesteln. Ich werde noch eigentlich überlegt, aber das müssen wir dann irgendwann mal nächste Woche oder irgendwann mal anders machen. Es gibt jetzt eine neue Europa League, Europa League 2. Hast du nicht mitbekommen, oder?
Doch, doch. Der dritte Europacup, meinst du?
Ja.
Ja, ja. Das ist doch interessant.
Der zweite Europa League.
Das ja, also ein zweiter Pokal. Ja,
ich gucke halt schon die erste Europa League nicht. So. Werde ich die zweite wahrscheinlich auch nicht gucken.
Wie, willst du ein bisschen was zur Ablauf erzählen?
Ist halt jetzt so, dass dann 32 Teams, also die Ligen werden verschlankt. Also es gibt dann 32 Champions League-Teilnehmer, 32 Europa League-Teilnehmer, 32 Europa League-2-Teilnehmer. Wäre der Siebtplatzierte aus der Bundesliga, der sich qualifiziert. Und dann wäre es so, dass nach der Gruppenphase mit 8 Gruppen steigt der Erste der Gruppenphase aus der Europa League steigt quasi automatisch ins Achtelfinale. Der Zweite muss gegen die Absteiger aus der Champions League, also gegen die Drittplatzierten aus der Champions League spielen. Die 8, die da runterfallen.
Mhm.
Und die kommen dann weiter und treffen dann auf die Gruppenersten. Verständlich soweit? Weiß einigermaßen.
Ja.
Und dasselbe mit Europa League 2. Also auch aus Europa League 2 steigen die Drittplatzierten aus Europa League 1 ab und würfen dann spielen gegen die Zweitplatzierten aus Europa League 2. Also.
So ein bisschen, ja, ja. Also im Prinzip ist das. Sind das kleine Schritte hin zu einer Europa-Liga eben auch. Du bist jetzt schon bei Auf- und Abstieg
ja.
Im Grunde. Die Tendenz geht so ein bisschen dahin, ne?
Ja.
Dass die nationalen Ligen da vielleicht ein bisschen an Relevanz verlieren oder zumindest in den Planungen der Leute. Ja, ich bin da nicht so riesen Fan von, muss ich sagen. Ich bin eh Traditionalist eigentlich. Grunde. Und
ja. Ich kann mich nicht darüber aufregen, weil ich es nicht gucke. Also so, das ist mein Gedanke.
Ja, aber das ist ja schon eine Wertung. klar. Wenn das für dich so uninteressant ist, dass du das nicht schaust. Das
ja, ist, das ist ein
Armutserzeugnis. Du schaust ja alles.
Nö, nee, eben nicht.
Ja, aber ja, gibt es Leute, die mehr Fußball konsumieren als du?
Gibt wenige. Ja, aber Europa League so gucke ich schon selten. Europa League 2 würde ich aber nicht gucken.
Dann. Europa League 2, allein der Name ist ja auch schon
ja, so die kacke.
Europa League 2.
Mini-Europa League oder keine Ahnung. Das ist das Europa League und die dazwischen ist die Super League.
Mini-Playback League. So. Tja, na gut.
Darf ich dir was Trauriges erzählen?
Na?
Du hast mich eingeholt bei Kickbase.
Ja, weil ich mega geil bin.
Gucken wir mal dein Team an.
Ja, das ist natürlich alles noch nicht hier. So geil. Ich muss noch ein bisschen nachlegen. Ja, ich
Check, der momentan gut spielt, habe ich heute schon gelobt. Kramaric ist doch auch geil.
Ja,
du hast Wood.
Ja.
Okay. Du hast Witzel. Ja, mein Team ist nicht so geil. Ich habe nur Witzel.
Ja, aber mein Team wird noch viel geiler. Ich habe nämlich noch mega viel Kohle.
Nordfight hast? Ja, gut, Nordfight. Okay, deine Abwehr ist scheiße.
Ja, gerade. Ja, aber ich habe noch voll viel Geld.
Mosinski, Bayer.
Muss man
also nicht scheiße, sein. Also es tut mir leid für die Spieler, aber die machen halt nicht viele Punkte. Aber allein, guck mal, allein Witzel hat 2000 Punkte gemacht. Das glaube ich, mehr als mein gesamter Kader jemals machen wird.
Ja, das ist bei Kickbase ganz geil, dass teilweise einzelne Spieler in einzelnen Spielen einfach auch mega Punkte machen können.
Ja, jetzt 239 Punkte. Ja. Und das finde ich, was ich halt da positiv finde, die machen ja nicht nur mit Toren oder Vorlagen und so, sondern ein Witzel macht halt auch viele Punkte, weil er halt viele Pässe spielt und weil er eine hohe Passquote hat. Ja. Und ja.
Weil er mega gut ist.
Er ist halt auch mega gut. Also unfassbar. Dessen, wenn du die Karriere von dem anguckst, der war ja, der ist doch, war in Russland, ist dann nach China gewechselt, dann denkst du dir eigentlich, okay, so,
der hat
Karriere vergeigt, so.
Ja.
Und dann kommt er nach Dortmund und der spielt die Bundesliga so kaputt. Also der hat jedes Spiel eine Passquote von 97% oder so, spielt die meisten Pässe auf dem Platz und macht das ja nicht mehr irgendwie, den lässt sich nicht mehr hin, zurückfallen und spielt dann so Sicherheitspässe, sondern der geht halt da rein, den kannst du den Ball einfach nicht ab dem Moment.
Ja.
Der ist halt absolut herausragend.
Ja, weil der nämlich auch befreit ist. Der hat ausgesorgt finanziell. Gut, haben die viele Leute, die da auf dem Niveau Fußball
spielen. Das ist eine These.
Aber der Typ, hä?
Da habe ich mir auch schon gedacht. Das ist eine interessante These.
Ja, der ist nach Russland gegangen wegen des Geldes. Der ist nach China gegangen wegen des Geldes. Der Typ hat richtig ausgesorgt. Der ist ja auch nicht 35 oder so, sondern der ist ja ein besten Fußballalter gegangen. Der hat richtig Kohle verdient. Mhm. Der ist jetzt nach Dortmund gegangen, weil er sich überlegt, wo habe ich am meisten Bock drauf? Mir geht es nicht mehr ums Geld. Also nicht, dass der in Dortmund schlecht verdienen würde. Aber der hat seinen Kuchen ins Trockene gebracht. So, apropos Kuchen. Jetzt gibt's kulinarische Köstlichkeiten hier auf Rocket Beans TV. Wir haben ein fantastisches Programm. Tobias Escher, auf was freust du dich am meisten?
Ja, Just Cause heute Abend.
Tatsächlich?
Ja, ich will das Spiel mal sehen, ob das was taugt. Ich glaube, Sandro spielt es.
Ja, das ist tatsächlich, das ist ein schönes Spielchen. Das macht Spaß, das ist ein bisschen so Fun. Game Talk haben wir gleich noch, Folge 13. Und heute Abend, ich hatte gedacht, du sagst das vielleicht, ist das Nerdquiz.
Ja, das Nerdquiz
ist immer gut.
Und ich wusste nicht, ob heute noch eine Folge kommt. Die Staffel neigt sich dem Ende.
Ja, entgegen. Es kommt eine Folge Nerdquiz. Und zwar Florentin Will ist heute beim Nerdquiz dabei. Marco Giesel und Nils Bohmhoff.
Ah, deswegen wolltest du das.
Treten heute im Nerdquiz gegeneinander an. Ist das nicht eine Premium-Besetzung? Bis auf Nils Bohmhoff? Ja, und nachher dann im Anschluss natürlich noch Just Cause. Also zieht euch das rein. Der Montagabend ist wie immer euer Verwöhnprogramm auf Rocket Beans TV. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tobias Escher heute in Galalaune hat diese Sendung im Alleingang getragen und ihr natürlich auch. Tschüss und auf Wiedersehen.